Wieder sind wir in einem sehr schicken Restaurant unterwegs und wieder geht es um Leben und Tod. In Folge 768 des Sneakpots, aber weniger Fokus auf das Essen, dafür auf Geheimdienste und deren Machenschaft. Mit mir hier unser Bartender, das ist Robert Krüger.
Hallo. Und der Stationsvorsteher in Wien ist Stefan Giesmann.
Guten Abend. Kurz bevor wir hier angefangen aufzunehmen, den Scherz gemacht, es müsste mich doch jemand anrufen. Und während ich die Einleitung spreche, ruft mich jemand an, aber nicht jemand, der hier.
Der weiß, dass wir aufnehmen.
Der weiß, sondern jemand anders.
Und hast du weggedrückt, nehme ich an.
Ja, ich mache jetzt trotzdem eine kurze Pause, ich bin gleich wieder bei dir.
A few moments later.
So schnell geht ein Anruf vorbei, wenn geschnitten wird. In Wirklichkeit war es aber auch nur eine knappe Minute und nicht mal, bis wir jetzt hier weiter aufnehmen.
Nee, ging schnell.
Oh. Wir haben einen, ich habe gar nicht gesagt, was für einen Film wir geschaut haben, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Hast du meine Anmoderation?
Ich habe nur gewartet, bis ich Hallo sagen muss.
Träum, Robert Krüger, hallo!
Ja, genau, warte nur auf meinen Einsatz.
Was, ja. Ich gebe mir immer so viel Mühe, vielleicht sage ich das nächste Mal einfach nur, hallo, Robert Krüger.
Das ist für die Hörer und Hörerinnen, nicht so, für mich. So.
Wenn du dann in 6 Monaten auch mal Hörer bist an dieser Stelle, dann ist es auch für dich.
Ja, genau, dann höre ich auch zu. So ist nicht.
Ist ja schön. Also, du hast uns... Der Anruf heißt auf Deutsch und auf Englisch?
All the Old Knives.
Worum ging es?
Ja, das ist ein Agenten-Thriller, würde ich sagen. Zuerst hatte ich ja gedacht, als ich den ausgewählt habe, dass ich uns einen Actionfilm ins Portfolio gelegt habe, aber das kann man ja wirklich über diesen Film nicht sagen.
Nee, also Action ist gar nicht.
Genau. Es wird kurz geschossen, aber eigentlich nur in so Rückblenden. Und auch, ich glaube, nur zweimal. Und ansonsten ist es eigentlich ein Reden wir mal miteinander Film. Okay, worum geht's? Also wir haben zwei CIA-Agenten und im späteren Verlauf des Films dann auch Ex-CIA-Agenten. Gespielt von Chris Pine und Thandie Newton. Die sind zusammen in Wien stationiert am Anfang des Films. Der Film macht dann einen Zeitsprung und wir erleben dann später das, was zwischen dem Zeitsprung und der neuen Erzählzeit passiert ist, in so Rückblenden wird uns das dann aufgefüllt. Und die waren damals, als sie in Wien stationiert waren, ein Paar und eben gleichzeitig haben sie für die CIA in Wien gearbeitet, undercover in der Botschaft. Lawrence Fishburne spielt den Chef, der da die Station leitet, und Jonathan Pryce spielt die Nummer 2 dort. Und nach dem Zeitsprung, also was in Wien geschieht dann, wo die CIA sich offensichtlich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Es gibt eine Flugzeugentführung und am Ende sind alle tot. Und
nicht mal da ist viel Action.
Das ist die krass. Szene, wo ein bisschen geschossen wird. Und nach dem Zeitsprung, 8 Jahre später, glaube ich, denkt man ja nun eigentlich, okay, das ist jetzt irgendwie so, also am Anfang macht der Film diesen Zeitsprung relativ zügig, nach relativ kurzer Zeit. Und dann denkt man, oder ich dachte dann so, naja, okay, gut, das ist jetzt so ein bisschen Background-Story gewesen, damit ich weiß, was die gemeinsam erlebt haben, was so deren Background ist. Aber es ist dann so, dass die CIA wohl irgendwie neue Hinweise hat und deshalb diesen Fall nochmal aufrollt, und es besteht eben die These im Raum, dass diese Entführer damals Informationen von innerhalb der CIA, von innerhalb dieser Wiener Niederlassung bekommen haben und dass deshalb da alles schiefgegangen ist. Und die Hauptfigur, Chris Pine, spielt eine Person namens Henry Pelham, wird jetzt angesetzt auf seine ehemalige Liebschaft. Die sind mittlerweile nach den 8 Jahren nicht mehr zusammen. Sie ist verheiratet, hat 2 Kinder und lebt mittlerweile in Amerika, hat die CIA verlassen. Und ja, jetzt wird er angesetzt darauf, rauszukriegen, was da los ist und ob sie der Maulwurf war oder ob der Jonathan Pryce der Maulwurf war oder ob da noch irgendwas anderes dahinter steckt. Das gilt es halt rauszufinden und demzufolge fährt er erst nach London und dann fährt er in die USA. Und oder da ist er wahrscheinlich schon, weil er ist ja amerikanischer Agent. Egal, jedenfalls redet er mit denen und sie ist ein bisschen der Hauptfokuspunkt dieser Ermittlung, weil es gibt natürlich dann auch mehr Spannung, weil das ja seine Ex-Freundin ist. Und dann macht der Film ganz viele Rückblenden und erzählt all diese Dinge, die vor 8 Jahren passiert sind, nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven, während die beiden sich in einem Restaurant unterhalten. Und ja, da kommt dann Spannung auf und wir dürfen miträtseln, wer es denn jetzt schlussendlich war oder ob es überhaupt einen Maulwurf gab oder nicht oder wenn, ja, wer vielleicht und wer nicht. Und das diese Rückblenden sind auch nicht alle chronologisch angeordnet, sodass der Film es schon immer so macht, dass gewisse Teile wieder nochmal ausgelassen werden und wir dann später vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive dahin zurückkommen oder ein Gespräch
nochmal. Füllt so langsam unser Wissen auf, sozusagen.
Genau, genau. Und wir können halt immer nur das wissen, was er uns wissen lässt. Logisch ist in jedem Film so, aber hier ist es halt speziell so, dass man halt so das Gefühl hat, wir kriegen immer genau das Häppchen, um zu verstehen, worüber sie gerade sprechen. Und dann aber auch kein bisschen mehr, damit wir nie den Charakteren irgendwie voraus sein können. Genau. Also ich fand die Besetzung ganz gut. Chris Pine, Thandie Newton, Lawrence Fishburne, Jonathan Pryce sehe ich alle sehr, sehr gern. Und es ist schon sehr kammerspielig. Also klar, da gibt es noch so die Leute in den Rückblenden, gibt es noch so ein paar Informanten und
Ja. Aber ich fand's, man hätte es echt fast gut auf eine Bühne bringen können, wo diese Restaurantszene ist quasi auf der Bühne und dann kommt irgendwo auf dem Hintergrund wird dann immer so Sachen, die anderen Szenen eingeblendet. Also kann man echt fast als Theaterstück aufführen.
Ja, muss ich auch nicht viel bewegen. Die sitzen die ganze Zeit am Tisch, hin und wieder kommt der Kellner. Quatscht irgendwie.
Ja.
Und dann geht er manchmal noch aufs Klo.
Genau, er geht manchmal aufs Klo und da sind dann noch andere, irgendwie noch ein anderes Pärchen drin, die aber nicht so relevant sind und so. Aber es ist, also ich finde es schon ganz, also ich hatte, als fertig war, habe ich gedacht so, eigentlich kann man das fast so auf die Bühne bringen. Man könnte ja dann eben diese Szenen, die woanders spielen, von einem von beiden eben erzählen lassen. So.
Ja, da müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen was umarbeiten, aber ja.
Bitte?
Da müsste man noch ein bisschen was umarbeiten, aber das würde wahrscheinlich gehen, ja.
Ja. Und fandst du das unangenehm, dass es nur so, ja, so mehr ein Kammerspiel war? Du hattest ja vorhin gesagt, on air oder off air, weiß ich nicht, dass du ja eigentlich vermutet hast, dass du uns schönen Action-Kracher mitbringst.
Das war schon on air. Da war ich mit falschen What goes around comes around. da war ich mit falschen Erwartungen losgestartet, aber das hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört. Was mich mehr gestört hat, ist, dass Chris Pine das teilweise ein bisschen hölzern Schauspiel hat, fand ich. Also es gibt eine Szene, da kommt er aus dem Bad zurück oder aus dem Klo und dann setzt er sein Lächeln wieder auf und das sah so gehölzern aufgesetzt aus. Und auch sonst, der Film, da darf ich jetzt nicht drüber reden, das ist so Spoiler-Territorium im hinteren Teil.
Ich finde es auch ganz schwer, da detailliert drüber zu reden.
Es gibt so ein paar Szenen, wenn man das zu lange drüber nachdenkt, so Plotpoints, wenn du zu lange drüber nachdenkst, sind die komplett sinnlos. Und von daher, den Fehler habe ich leider gemacht, darüber nachzudenken. Und dann ist dieser schöne Schein von diesem schönen Ermittlungsthriller so ein bisschen weg. Aber.
Nee, es ging mir gar nicht so. Ich hatte viel Spaß. Ich fand ihn spannend. Aber, muss ich leider sagen, er hält nicht lange sozusagen. Ich habe den am Sonntag oder Samstag geschaut. Und heute ist Mittwoch, ne? Am Sonntag habe ich ihn, glaube ich, geschaut. Da sind nur 2 Tage dazwischen, aber ich habe halt irgendwie 2 oder 3 Folgen von Teheran zwischendurch geguckt. Und das ist halt auch Geheimdienstgedöns. Und das schreibt so krass drüber, weil es noch auf einer ganz anderen Art spannend ist. Deswegen hatte ich jetzt vorhin, als ich mich hier hingesetzt habe, so, oh, was haben wir geguckt? Ach ja, der Film hieß Der Anruf. Wie geht denn der eigentlich aus? Wie war denn der? Und dann habe ich mich wieder so ein bisschen eingelesen. Dann kam es auch wieder zurück. Aber es war echt schon ganz schön weit weg. Was ich dann später noch rausgefunden habe, was ich echt schade finde, dieses Restaurant haben sie auf einer Stage gebaut. Das gibt es nicht. Das ist wirklich schade.
Das ist wirklich schade, ja.
Ich habe mir dieses, wo sind die in Camel?
Caramel irgendwas. On Sea
Caramel,
oder so.
Halt. Caramel on Sea, genau südlich von San Francisco, glaube ich.
Caramel by the Sea.
Ja. Da habe ich mal geguckt, so, das müssen die doch irgendwie eins rechts oder links aus dem Dorf rausgefahren sein, so ein bisschen auf den Berg hoch. Da ist aber nirgendwo ein Restaurant eingezeichnet. Das ist ja ein bisschen schade. Haben sie das irgendwo anders gedreht? Ich hatte ja gehofft, dass es vielleicht wirklich so eben so ein Restaurant da in der Gegend gibt. Und es sah schon sehr.
Es sah sehr stylo aus.
Sehr stylo aus.
Die Ranch von Clint Eastwood ist dann, ja, das ist ja interessant.
Zurück zum Film.
Habe ich gerade hier live gegoogelt.
Ja,
also ich hatte auch, glaube ich, kann ich schon sagen, Spaß bei dem Film. Diese Gedanken, die kamen erst so, während der Abspann lief, habe ich da nochmal so drüber nachgedacht. Okay. Und dann fing das an, so ein bisschen auseinander zu bröckeln. Speziell was die Auflösung angeht. Also quasi, dass wenn rauskommt, welche Person dahinter steckt.
Wie es dann war.
Und wie es dann, nicht nur wie es dann war, sondern auch, was dann mit dieser Person geschieht und wie das geschieht, da ist, und vor allen Dingen, wann das geschieht, jetzt darf ich wirklich nicht noch mehr sagen, das ist alles so ein bisschen, da darf man nicht zu lange drüber nachdenken. Und dann, wenn man dann erfährt, welche Person es gewesen ist, dann stellt das noch ganz viele andere Sachen in dem Film weiter vorne in Frage. Warum manche Personen so handeln, wie sie handeln, wenn sie doch gewisse Sachen wissen. Und das kann man zu dem Zeitpunkt, wenn man den Film vorne schaut, alles ja noch nicht wissen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich sehr früh eine Ahnung hatte, wer das sein muss. Es gibt eine Szene, wo
beschreib die nicht, sonst haben die anderen Leute.
Naja, genau, darf ich nicht sagen, genau. Aber in dieser Szene dachte ich, alles klar, ich weiß, wer es ist. Und da habe ich das wieder so ein bisschen aus den Augen verloren und als es am Schluss dann so kam, dass die Person war, von der ich es dachte, dann dachte ich so, ja, okay, gut, habe ich es von Anfang an gewusst. Ich habe es zwar zwischendurch wieder verdrängt gehabt, aber es war dann doch diese Person. Aber gut, geschenkt, ja. Zwischendurch gab es genug Zeit zum Miträtseln und ich dachte, du kommst jetzt hier in die Besprechung rein und sagst, da sind Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt worden. Den Film habe ich nach 20 Minuten abgebrochen. Das war eigentlich meine Erwartung, was passieren würde, wenn wir hier podcasten.
Nee, das fand ich, ließ sich ganz gut abstrahieren. Es war ja in Anführungsstrichen dann nur ein Plot-Vehikel, so, ja, Flugzeugentführung und die Bösen machen ganz böse Sachen und böse und
ja,
am Ende alle Glück, tot. Genau. Und ja, gut. Da sieht man nicht so viel. Aber ich fand auch die Szenen da drin, die waren auch relativ ruhig gefilmt. Also
in dem Flugzeug meinst du?
Genau, die waren für den Film actionreich, weil der ganze Film ja, aus wie vielen Perspektiven willst du denn zwei Leute am Tisch beim Essen zeigen, wenn sie sich unterhalten? Da ist halt nicht so.
Ja, immer tiefstehende Sonne durchs Fenster, immer Lensflares.
Ja.
Ganz viel so California Sun.
Und sie haben konsequent auf eine Sprachachse oder eine Spielachse verzichtet. Sie sind ständig hinten rumgefahren. Also sie sind die ganze Zeit über die Achse gesprungen, was in der Situation halt auch egal ist, weil die Orientierung im Raum so gut war.
Ja, du kennst dich ja nach zwei Minuten in dem Restaurant aus. Du siehst es ja von Anfang an mit relativ weitwinkligen Aufnahmen.
Genau.
Und dann weißt du ja, wo alles ist.
Ja, und es gab halt nicht diese Situation mit der, also mir ist irgendwie so ein paar Mal aufgefallen, so, oh, jetzt springen sie über die Achse, jetzt passiert irgendwas. Nö. Okay, es geht einfach normal weiter. Gut. Oh, jetzt doch nochmal passiert, nein, okay, dann nicht.
Aber dass du dafür Zeit hast, ist kein gutes Zeichen, darauf zu achten.
Ja, das ist für mich so ein wenn hinten an so einem Kopf rumgefahren wird, dann ist das immer so eine, oh, jetzt passiert was.
Okay.
Situation.
Interessant fand ich, dass der Film, obwohl er nur eine Stunde 47 oder 44 oder irgend sowas, also irgendwie so ein 41, eine Stunde 41, also eigentlich wirklich sehr kurz für eine heutige Produktion, trotzdem noch so Zeit hat für so, was ist diese eine Fahrt, wo er dann nach Carmel und sie dahin fährt, fährt er mit seinem Mercedes Cabrio durch die kalifornischen Schönheitsdingsbums. Und die Kamera fliegt da so schwelgerisch um das Cabrio rum und er fährt da noch durch so einen kleinen Ort durch und wir dürfen alle sehen, dass er so hergerichtet ist, dass er wirklich, also die Bewerbung von Chris Pine für den Pierce Brosnan Lookalike Contest ist quasi hiermit abgegeben und guck mal, was ich für einen schönen grauen Bart habe und guck mal, was ich für schöne lange Haare, die im Nacken genau bis kurz vor den Kragen meines schicken, teuren Anzugs gehen und guck mal, was ich für ein teures Mercedes Cabrio habe. Und also dann wird es da so, dafür hat der Film Zeit und alles mit Lensflares und tiefstehender Sonne und super schön und so, aber
ja, trotzdem, aber gehetzt war der Film ja die ganze Zeit nicht. Der hat sich ja für alles Zeit genommen.
Ja, also wir auch kriegen
diese,
auch...
diese Interaktion mit der Kellnerin, die einfach ins Nichts läuft und also wo sie das verschüttet und dann kommen sie nochmal und dann schenkt sie nochmal ein und dann wählt er noch einen anderen Wein. Das ist alles egal, aber es gibt so dieses...
Nicht ganz egal, aber...
Okay. Ja, aber...
Ihr habt auch lange ausgiebige Sexszene zwischen Fanny Newton und Chris Pine, also gibt es auch was zu gucken für beide Seiten.
Die scheinen da auch viel Spaß dran gehabt zu haben, weil so lange, wie die da rumgemacht haben, also da war ja...
Andere Filme hätten es heutzutage vielleicht schneller weggeschnitten, ne? Aber man kann sowohl Fanny Newtons Brüste als auch Chris Pines Arsch sehen, also es ist was geboten.
Ja, und also es war wirklich lang. So, das, also nicht, dass ich das nicht mag, wenn so Szenen auftauchen, aber man denkt so, jupp, jetzt kann es auch weitergehen. Ich habe verstanden, ihr habt viel miteinander getrieben. Habe ich kapiert? Wir können weitermachen.
Weiter, keine Zeit jetzt hier.
Skip. Nein. Nee, aber weißt du, es ist erzählt, was erzählt werden soll. Mhm. Und das macht er so an manchen Stellen.
Aber warte mal, ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie der Anrisstext in Amazon Prime war. Den habe ich ja noch die Woche nochmal in so einem Kurzvideo rausgeschnitten. Für unseren Social Media Auftritt. Und als ich mir das angehört habe, habe ich gedacht, das stimmt doch alles nicht. Jetzt muss ich das kurz nochmal anlesen, was hier steht. Warte, ich lese nochmal vor. Zwei CIA-Agenten und Ex-Geliebte verabreden sich nach Jahren nach einem gescheiterten Einsatz zu einem Treffen in einem Restaurant. Okay, verabreden, weiß ich nicht, er bestellt sie dahin. In dessen Verlauf die Grenzen zwischen Beruf und Leidenschaft in einer zutiefst fesselnden Geschichte von weltweiter Spionage, moralischem Dilemma und tödlichem Verrat immer mehr verwischen. Das klingt so, als würden die Grenzen von Leidenschaft in diesem Restaurant verwischen und das tut's überhaupt nicht. Das ist ja alles in Rückblenden. Also die Leidenschaft in diesem Restaurant bleibt relativ bei Null, würde ich sagen.
Ja, genau. Sie flirten mal kurz so ein bisschen, aber das war's dann auch schon.
Ja. Naja. Okay, also ja. Wie würdest du es jetzt abschließend einsortieren?
Ich hatte zwischendurch immer mal wieder so ganz nuanciert das Gefühl, irgendwie so eine Art Glass Onion zu zweit zu gucken. Also er war nicht so stark wie Glass Onion, den wir ja vor kurzem erst hatten. Aber es war auch so dieses schlaue umeinander rum, ein paar Rückblenden, wir reden nochmal über gewisse Themen und so. Und sonst allgemein, also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe ihn leider ziemlich schnell vergessen, was eben auch daran liegen kann, dass ich quasi eine andere Geheimdienstgedöns drüber geschrieben habe. Sagt man das so beim Gehirn? Ich glaube nicht.
Ich weiß nicht. Wenn das bei dir so funktioniert, dann ist das so.
Genau. Ich gebe 7,5.
Okay,
ja ich meine Standardpunkte, wenn es mir eigentlich ganz gut gefallen hat, aber ich nicht mega begeistert bin, ja, 7,5, also der macht schon Spaß. Also wenn man was Kluges gucken möchte, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und ja, 7,5.
Okay. Ich gebe 6,5, weil ich am Ende ein bisschen zu lange drüber nachgedacht habe und dann ein bisschen was zerbröckelt ist. Aber ja, ich gehe schon mit. Während man den schaut, ist es spannend. Und ich fand es mal ganz angenehm, dass es mal ein Agenten-Thriller, ohne dass jetzt enorm viel gerannt und geschossen werden muss. Das findet nämlich eigentlich, wie wir es schon gesagt haben, eingangs eigentlich überhaupt nicht statt. Es gibt auch überhaupt keinerlei Verfolgungsjagden oder irgendwas. Es gibt auch wenig so Szenen, wo man jetzt irgendwie Angst um die Leute haben muss. Es gibt es schon, also so Szenen, wo man Angst um die Leute haben kann, die gibt es, aber auch die sind vergleichsweise harmlos mit anderen Filmen, die man so sieht. Ja. Und insofern ist es wirklich ruhig und es geht halt um die, wer hat wann was gemacht und wer weiß was und was lässt sich irgendwie beweisen und wo, weiß ich nicht, da ist der Anruf auf dem Zettel und deshalb könnte man wissen, dass der von dem Apparat, aber vielleicht war es der auch nicht von dem Apparat, aber der hat da angerufen, aber wir wissen nicht, wer dran ist, gewesen ist und so weiter. Also all solche Informationshäppchen müssen da sortiert werden und das macht es spannend und das Ganze ist im Agentenumfeld angesiedelt, aber es hätte jetzt auch genauso gut die Ermittlung sein können, wer mit wem fremdgegangen ist und wer wen, wann, wo, von welchem Apparat angerufen hat. Hätte man genauso gut hinbasteln können.
Ja.
Und das wäre auch ohne Schießen hoffentlich abgegangen.
Ja, hoffentlich.
Ja, okay, habe ich jetzt in eine Ecke manövriert mit meiner Theorie, aber so, ja, von daher, ich fand das mal ganz gut, so Agentenfilm ohne viel Blut.
Ja. Ja, also fand ich auch für 7,5 Punkte gut. Durchaus eine Empfehlung.
Lass uns was trinken.
Genau. Was wurde denn getrunken? Wein.
Wein. Weißwein, Rotwein.
Schöner Kommentar. Okay. Weiß. Nee, was möchten Sie trinken? Ist mir egal. Trocken. Ja, ich hätte hier diesen Rosé und diesen Weißwein. Trocken und möglichst kalt.
Genau.
Dann kriegt dann Rosé, glaube ich.
Kriegt dann Rosé, ja. Okay. Die Amerikaner.
Trinkst du Rosé?
Ich trinke jetzt hier keinen Rosé, weil ich, glaube ich, auch keinen da habe. Und die letzte Weinflasche ist tatsächlich gestern leer gegangen. Jetzt habe ich für heute keine neue aufgemacht. Ich gehe da einfach gegen den Strom und trinke Bier.
Hauptsache kalt.
Hauptsache kalt, stand auf dem Balkon. Was habe ich hier? Warte. Viva Bavaria Festbier. Bioland zertifiziert. Warte mal, ich muss Licht anmachen. Ich kann das nicht lesen im Dunkeln. Riedenburger. Riedenburger heißt die Brauerei. 5,5%.
Oh ja.
Und es ist, stand offensichtlich länger auf dem Balkon. Es ist total sandig, die Flasche. Und jetzt voll gesandet. Sehr schön.
Ach, ja, ihr habt ja eine Sandkiste auf dem Balkon.
Ist natürlich. Ja, da ist alles voller Sand da draußen.
Okay. Das war laut.
Echt? War es das? Okay. Sorry. Ja, was gibt's bei dir?
Bei mir gibt es Cocktail, Hauptsache kalt. Und ich habe mich Martini. Dann am Ende für Martini Negroni.
Muss sehr kalt sein.
Ich habe mich am Ende für einen Negroni entschieden, in den ich ein Viertel des Gins. Naja, sagen wir es so. Ich habe viel Gin reingemacht und ein Viertel davon mit einem Orangenlikör ergänzt, um die Zeste zu kompensieren, die ich nicht habe.
Ah, okay. Das mache ich ja in der Regel mit Orange Bitter dann.
Ja, das habe ich auch noch rein.
Oder Grapefruit Bitter auch gerne mal.
Die habe ich, glaube ich, im Moment nicht.
Die finde ich sehr fantastisch. Die habe ich eigentlich immer da. Weil wichtig, ich liebe einfach Grapefruits. Ich habe meine Tochter angesteckt, die liebt auch Grapefruits. Mein Sohn kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Meine Tochter habe ich erfolgreich angesteckt. Ja, weiß nicht, magst du die Dinger so zum Essen?
Ja, also früher habe ich es öfter gegessen, jetzt irgendwie sehr lange nicht. Aber müsste ich mal wieder machen.
Das wäre sehr lustig, wenn wir kaufen immer eine, dann liegt die eine Weile da, dann essen wir sie irgendwie. Weiß nicht, so lange nicht, dass meine Frau dann irgendwann sagt, die schimmelt jetzt bald, ihr müsst die essen. Und dann essen
weiß
die.
Weiß sie, dass du sie mit dieser Stimme nachmachst?
Das sollte sie vielleicht besser nicht erfahren. Nee, aber wir ignorieren die wirklich. Grapefruits halten sich enorm lange, wenn man sie zu Hause einfach so rumliegen lässt. Also besser als Orangen, die schimmeln nicht so leicht irgendwie. Die kannst du echt ewig rumliegen lassen, die Dinger.
Wer weiß, wie die behandelt sind.
Ja, vielleicht ist das so. Aber ich kaufe die teilweise auch im Bioladen und trotzdem ist das so. Also
Max hast du trotzdem drauf, oder?
Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls essen wir sie dann irgendwann und dann zwingt mich meine Tochter immer sofort eine neue zu kaufen. Du musst morgen eine neue holen, damit da wieder eine liegt, damit man jederzeit essen könnte, wenn man denn wollte. Und
Wie esst ihr die? Wie Orangen aufschälen und diese Dinger rausmachen oder aufschneiden und diese Dinger rauslöffeln? Also
aufschneiden, also halbieren und rauslöffeln. Mhm. Also quasi am Äquator schneiden.
Ja.
Und dann rauslöffeln. Und ich habe da einen speziellen Grapefruitlöffel, den habe ich von meiner Oma geerbt.
Du hast was?
Ich habe einen Grapefruitlöffel. Das ist quasi wie ein Teelöffel, aber der hat so Zacken an der Seite, an einer Seite des Löffel.
Ich werde das jetzt googeln. Wir sollten das auf jeden Fall in unsere Kapitel hier Marken aufnehmen.
Grapefruitlöffel.
Gold Grapefruitlöffel, 5-Stück-Set. Es gibt's ja wirklich.
Ey, fantastisch.
Von WMF Nova Grapefruitlöffel-Set zweiteilig. 10,99 €, glaube ich.
Ja, meins ist auch zweiteilig. Es hat noch so ein, ja, wie so eine Art, so zum Raushebeln oder Schneiden oder so. Ich kann dir gar nicht sagen, weil dieses zweite Teil benutze ich nie.
Nee, das zweite Teil ist der zweite Löffel.
Ach so. Grapefruit Set, warte mal. Ich google mal Grapefruit Set, ob man da was findet.
Das ist absurd, was es alles gibt.
Ich weiß nicht, wo meine Oma das her hatte, aber als sie dann, hier, guck mal, der Grapefruit Löffel fünfteilig, da ist ein so ein komisches Schneideding mit bei. Wie so eine Art Messer, aber auf beiden Seiten mit Sägezähnen. Und halt keine Schneide, sondern nur Sägezähne. Und damit kannst du dann halt da so rausschnibbeln. Das lose machen, damit es mit dem Löffel dann einfacher rauskommt. Und was wir immer machen, was wahrscheinlich jeglichen Nährwert konterkariert, also jeden positiven Effekt, den die Grapefruit hat, das habe ich auch von meiner Oma gelernt und es hat für mich Tradition, ich kann da nicht mit aufhören. Auf die Schnittfläche, wenn du die Grapefruit halbiert hast, weil Grapefruits schießen ja, ne? Also wenn du mit dem Löffel da reinstichst, dann schießen die ihren Saft. Und die können zielen, also das immer wissen viele nicht, aber die können auf Augen zielen, das können die sehr, sehr gut und die treffen auch immer. Und das kann man verhindern, zumindest ein Stück weit, wenn man sich eine Zuckerdose holt und diese Schnittfläche gleichmäßig mit Zucker einstreut. Der saugt dann nämlich sofort die Feuchtigkeit von unten an und bildet so eine, also der wird sofort so durchsichtig und bildet so eine kleine krustige Schicht obendrauf. Und das verhindert, dass die Grapefruit auf dich schießt. Und außerdem hilft diese Zuckerschicht natürlich dabei, das Saure und Bittere ein bisschen abzumildern. Vor allen Dingen, wenn man ein Kind ist oder mit einem Kind zusammen ist. In dem Fall. Ja. Als ich ein Kind war, habe ich das so kennengelernt.
Ja gut.
Und jetzt ist meine Tochter ein Kind, dann mache ich das so. Was ich dann später von meiner Oma noch gelernt habe, ist, dass man in diese Zuckerschicht, wenn man die da so drauf gemacht hat, noch einen kleinen Schluck Cognac oben reingießen.
Ja, hier, jetzt kommen wir jetzt.
Das habe ich dann auch jahrelang gemacht, aber halt erst so, weiß ich nicht, seit ich 16 war oder so. Kann ich jetzt mit meiner Tochter im Moment noch nicht machen. Und es
machst
ist auch
du dann
tatsächlich
auf deine Hälfte wenigstens?
Es,
oder?
Gibt ja keine meine Hälfte. Es ist ja, ich muss quasi immer diese Dinger rausstechen. Und dann ist es immer, das ist immer eins für mich und eins für sie. Eins für mich, eins für sie. Und meistens gönnt sie mir dann mein Ding nicht, weil sie denkt, ich hätte schon eins gehabt und will dann immer das nächste auch wieder haben. Also das ist jetzt erstmal meins. Und so, du hast es schon nicht so, ich hatte gar nicht. Und dann gibt's immer ewig Streitereien.
Das
nächste
kann,
Teil gehört.
Das kann sogar unsere Kleine schon. Einmal du, einmal ich. Und dann passt sie auch.
Ehrlich, sie ist immer abgelenkt und dann redet sie mit ihrem Bruder oder so. Oder sie braucht so lange oder sie futtert das Ding so schnell weg.
Dass sie quasi warten muss,
bis du deins
rausgeholt hast. Ja, ja.
Genau, und dann kann es ja nicht sein, dass das jetzt dann meins ist, weil das hat er jetzt schon, also sie ist ja jetzt schon fertig, dann muss ja das nächste auch wieder für sie sein.
Ich habe jetzt hier gerade gesehen, gibt es auf Etsy einen handgestempelten Grapefruit-Löffel. da ist reingestempelt Grapefruit only.
Ja, also das steht
also auf wenn du nicht auf, den von
so
deiner
so von deiner Hand habt.
Wenn du nicht den von deiner Oma hättest, dann hätte ich den jetzt für deinen Geburtstag bestellt.
Tja.
Aber so hast du natürlich den für deine Oma. Und hier gibt's jemanden, der verkauft Bitter Truth Grapefruit Bitters für 24 Euro die Flasche auf Etsy. Das ist okay. Absurd.
Ich weiß nicht, was die neu kosten. Ich habe da leider irgendwie
12, Gedächtnis. 13, 14 vielleicht. Ach, ja, das ist aber aus USA. Das sind 24 Euro plus 25 Euro Versandkosten. Und wahrscheinlich ist es sogar in USA ein realistischer Preis für 24 Euro. Ja, okay, dann ist fair. Also nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Gut, ich weiß nicht, wie wir jetzt bei meinem Grapefruit-Löffel gelandet sind, aber ich wollte das einfach mal berichten.
Über Grapefruit-Bitter.
Ach ja, richtig.
Grapefruit-Löffel. Vielleicht kaufe ich morgen eine Grapefruit und esse es dann mit einem normalen Löffel.
Ach du.
Wie so ein Tier.
Ich wollte gerade sagen, wie so ein Höhlenmensch.
Du hast vorhin schon unsere Social Media Accounts angesprochen und wir haben seit der vergangenen Woche einen neuen Social Media Account.
So ist es.
Zwar hast
ich habe euch, glaube ich, das Passwort noch gar nicht gegeben.
Nö.
Ich
war ja erstmal überrascht, dass ich wieder einen neuen Follower hatte und dann war ich quasi selber. Also.
Genau. Ja, nachdem wir jetzt schon mehrfach darüber geredet haben, dass dieses Twitter jetzt weiter zerbröckelt. Und es macht es, seit wir darüber geredet haben, ja auch pausenlos, geht ja dauernd irgendwas.
Was kaputt. Aber nicht an uns liegt.
Nee, ich möchte behaupten, dass wir da unschuldig sind. Musste jetzt natürlich der Sneakpot auch noch zu Mastodon umziehen. Und da gibt es in Deutschland im Grunde einen Ort, wo ein Podcast hingehen sollte, nämlich zu podcasts.social, betrieben von Ralf Stockmann von Ultraschall-Fame und Markus Richter von der Weisheit und wie heißt das andere Ding mit dem Anwalt?
Lustig, ich habe auch einen Kurs, der Markus Richter heißt, aber es ist ein anderer.
Rechtsbelehrung ist der andere Podcast, von dem man ihn auf jeden Fall kennen könnte, wo ich ihn auch meistens höre. Genau, und die beiden haben irgendwie, ich glaube, es geht mehr auf Markus zurück als auf Ralf, aber der steckt da irgendwie auch mit drin. Genau, Details weiß ich nicht, aber die haben eine Mastodon-Instanz aufgemacht, die sich explizit an Podcasts richtet, um dort die Accounts zur Sendung quasi zu haben. Also nicht private Accounts, die irgendwie so heißen wie die Sendung, die man hat, war ja auch manche, aber da soll es eben der Sendungsaccount sein, sodass man da Sendungen ankündigt und die Idee ist so ein bisschen, dass das dann irgendwie automatisch vielleicht mal so eine Sammlung der deutschen Podcast-Szene auf dieser Instanz sich rumtummelt. Wenn man da die lokale Timeline lesen würde, dann hätte man so wie so ein Podcast-Feed von allem. Das wird natürlich so nicht kommen, weil sich nicht jeder dort anmelden wird. Ist auch im Moment die Anmeldung nur auf Invite-Only, also beziehungsweise du kannst eine Bewerbung hinschicken, wo du dann irgendwie sagen sollst, wer du bist und warum du glaubst, dass du da mitmachen darfst. Das habe ich dann halt mal ausgefüllt. Bin dann auch gleich im Laufe des gleichen Tages noch akzeptiert worden und jetzt haben wir da einen Account. Insofern, wenn ihr dem Sneakpot bei Mastodon folgen möchtet, dann sneakpot@podcasts.social und ist natürlich alles schon bei uns auf der Webseite verlinkt. Also wenn ihr oben in der Leiste auf Social, da gibt es oben in dem Menü oben drüber einen Knopf Social und da ist das dann hinterlegt, da werdet ihr das finden. Genau. Und dann habe ich überlegt, jetzt müsste ich dir das Passwort schicken und dem Christoph das Passwort schicken. Dann ist mir eingefallen, da ist ja noch so ein One-Time-Passwort, One-Time-OTP, ja, 2FA, also so ein Second-Factor-Token dabei. Und dann habe ich mich kurz gefragt, wenn ich jetzt dem Christoph so ein Second-Factor-Token schicke, was passiert dann? Bei dir weiß ich, du machst dein One-Passwort auf, klebst es da rein, funktioniert. Was macht der Christoph?
Hat er nicht auch ein Passwort?
Ja, hat er behauptet, dass er es mal irgendwie jetzt hat, aber noch nicht installiert hat oder noch nicht eingerichtet hat oder so. Da waren noch Fragezeichen offen, glaube ich. Insofern habe ich das jetzt erstmal noch nicht verschickt, da muss ich erstmal mit ihm reden.
Genau, vielleicht treffen wir uns einfach mal erst und richten das dann in einer gemeinsamen Session ein.
Genau.
Ja, so, nee, dann habe ich nur Grund zum Saufen.
Ja!
Ja,
vielleicht ja. Genau. Und dann habe ich angefangen und habe gedacht, wie poste ich denn da jetzt? Dann habe ich erstmal geguckt, mein Mastodon-Client der Wahl, oder beziehungsweise ist die Frage, habe ich schon einen Mastodon-Client der Wahl im Moment? Der, mit dem ich am meisten lese, ist Ivory. Also der
von den
Tweetbot-Machern, von Tapbots.
Das ist aber auch nicht so leicht, dass die Tweetbot-Leute Tapbot heißen und jetzt Ivory machen. Warum heißen sie nicht Mastotap oder sowas?
Tutbot,
sowas, ja.
Ja. Gut. Naja, der Name ist trotzdem gut, finde ich, weil es ist ein Mammut und Ivory ist Elfenbein. Also ja. Hat schon. Vor allen Dingen, hast du schon abonniert? Also hast du schon diesen Geldbezahl-Pro-Account?
Ja.
Genau, dann kannst du ja in den Settings die Icons auswählen.
Ach.
Da kannst du reingehen und kannst dir ein Custom-App-Icon machen. Und da sind halt verschiedene, also einmal dieser Elefant in unterschiedlichen Farben. Du kannst ja schwarz und pink und grün und orange und was weiß ich nicht alles haben. Dann gibt's so eine stilisierte Version von dem Elefanten. Und dann gibt's ganz unten den Tweetbot-Vogel mit einem Heiligenschein drüber. Den Resting.
Das ist sehr lustig.
Tweetbot-Vogel. Und den habe ich jetzt. Und der sitzt jetzt bei mir unten in der Dockleiste auf dem iPhone. Habe ich jetzt halt den alten Tweetbot-Vogel mit einem Heiligenschein drüber, weil er jetzt tot ist. Weiß nicht, ob ich das jetzt für immer so lassen werde, aber für den Moment habe ich den mal so und das ist natürlich sehr schön. Und tatsächlich war da natürlich jetzt mit dem Sneakpot-Account meine Frage, wie ist das denn mit der Multi-Account-Fähigkeit so bestellt, wenn man jetzt einen zweiten Account hat? Und tatsächlich, das funktioniert genauso unter Tweetbot, unter Ivory, wie es auch unter Tweetbot funktioniert hat. Du kannst einfach den zweiten Account einrichten.
Und dann oben rüber swipen, oder?
Und dann oben, ach, das habe ich gar nicht probiert, ob ich rüber swipen kann.
Ja gut, das ist ja egal, das geht ja ruckzuck.
Ich probiere das gerade. Ja, ich kann darüber swipen. Also das ist genau dieselbe Mechanik, wie das auch unter dem Tweetbot gewesen ist. Und vor allen Dingen, du hast auch so Sachen wie, du siehst irgendwas und du weißt, also beispielsweise du siehst was mit dem Sneakpot-Account und du willst es liken, aber du willst es von deinem privaten Account liken. Und du willst es von beiden Accounts liken oder so. Dann hältst du dieses Herzchen einen Augenblick fest.
Mm.
Und dann gibt es halt dieses.
Da lerne ich hier spontan in der Sendung noch, wie ich meine Programme benutzen kann, die ich seit 10 Jahren nutze. Wie lange habe ich jetzt Tweetbot installiert?
Das wusstest du nicht?
Nein! Ich nehme mein Handy dann. Okay, wann war das? Zurückgehen. Also, 1 hour ago. Alles klar. Dann
oh im Gott,
ist das? Zurückspulen auf 1 hour ago und dann, oh, oder suchen und, ei.
Ah, frag mich doch, ich sag dir sowas.
Ja.
Da gibt es Interact From quasi und dann kannst du sowohl retweeten oder wie das heißt und liken kannst du halt auch durch Longtap von der anderen.
Da habe ich jetzt eine kurze Frage. Bei Ivory kann ich irgendwie bei Ivory kann ich Rakete machen?
Ja, boosten heißt das, genau.
Genau. Und bei dem anderen kann ich Mastodon-Client, da kann ich das, glaube ich, nicht machen. Da kann ich nur retweeten. Nee, retweeten. Also, du weißt, was ich meine.
Ach so.
Was ist jetzt was?
Funktion. Ist diese, also, es wird im Moment diskutiert, ob sowas wie ein Quote, ein Quote tut. Heißt das dann so? Also, das, was ein Quote
Du kannst sagen, alle wissen,
ja, dass
du.
Okay. Also früher gab es ja mehrere Varianten. Es gab ja die Version, wo du einfach einen Retweet gemacht hast, dass das nochmal der Original-Tweet
genau
unverändert
mit dem Original
Autor dran an deine Follower geschickt wird. Und das ist das, was jetzt beim Ivory hier die Rakete ist.
Ah.
Oder sonst als Retweet quasi oder als Boost, ich glaube Boost ist das offizielle Mastodon-Wort, gehandelt wird. Deshalb ist es wahrscheinlich auch die Rakete, weil das Wort Boost, dann passt die Rakete ja ganz gut. Und dann gab es ja aber bei Twitter noch den Quote-Retweet, wo du quasi unter deinem Account ein Kommentar zu dem, was du da retweetest, nochmal geschrieben hast. Und dann hing da sozusagen als Attachment der Original-Tweet mit dran. Und diese Funktion, die gibt es so nativ in Mastodon noch nicht. Die Clients an sich behelfen sich da jetzt aber schon. Das funktioniert dann so, dass du den Link zu dem Post nimmst und dann selber einen neuen Post schreibst, wo du jetzt deinen Text reinschreibst und dann den Link zu dem Original darunter legst und die Clients sehen dann, okay, das da ist ein Link zu einem Tut und betten den dann ein. Das ist aber keine wirklich integrierte Funktion in Mastodon, sondern das ist halt so eine Konvention unter den Clients. Und da wird aber wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, dran gearbeitet. Das soll wohl sich irgendwann künftig ändern, dass es wirklich dann auch eine richtige unterstützte Funktion von Mastodon selbst ist, die dann auch überall gleich gehandhabt wird. Im Moment ist das halt Konvention und die Clients machen das halt so und dann sieht es so aus, wie wir das kennen als Retweet mit Kommentar. Aber das wird sich sicher in Kürze dann irgendwann ändern.
Ja, gut,
was aber nutzt du denn sonst noch? Hast du
Funktion mal ist schon ähnlich. Ich muss jetzt gerade noch einen kurz, weil du vorhin schon mit schlechten Dad-Jokes angefangen hast.
Jetzt hau raus.
Ist gerade, habe ich jetzt retuten müssen. Mir hat jemand einen Fisch mit der Post geschickt. Vielleicht ein Störsender.
Ja.
Dieser Tut brachte mir einen Lachsflash. Bin verreist, Kofferfisch. Das erfordert eine barsche Antwort. Sehr gut. Das gefällt mir außerordentlich gut.
Fischwitze. Wenn ja. Christoph nicht da ist und Jazzwitz nicht kommt, dann Fischwitze.
Genau, dann gibt es schlechte Dad-Jokes. Ich benutze Ivory und den Standard Mastodon-Client, weil als ich mir das Mastodon eingerichtet hat, ich glaube du oder irgendjemand hat gesagt, so hier ist eigentlich eine Anleitung, wie man das so, was man da so macht. Ich glaube, du hast das erzählt hier in der Sendung. Da gehst du erstmal, wo man auch so seine Accounts von Twitter
rüberholen kann, ja.
Rüberholen kann und so weiter. Genau. Und da in dieser Anleitung stand auch drin so, dann such dir noch einen Client aus, aber du kannst auch erstmal mit dem Mastodon-Client anfangen, der ist eigentlich ein ganz guter Anfang. Dann habe ich gedacht, so, ja, okay, da mache ich das. Dann schwirrt immer dieses Ivory von Tweetbot. Tweetbot habe ich halt auch benutzt. Rum, aber das war noch Invite-only und irgendwie noch nicht fertig und so weiter. Und dann habe ich erstmal eine ganze Zeit lang Mastodon benutzt als Client und jetzt, seitdem es raus ist, für alle sozusagen auch den Ivory-Client und den bin ich mir jetzt gerade so am Einrichten mit Push für die Leute, die ich gerne regelmäßig lesen will, wenn sie denn umgezogen sind. Jetzt muss ich sie aus dem Twitter nur wieder rauslöschen, dass sie mir da nicht mehr gepusht werden, weil Cross-Posting und so, aber ja, das funktioniert ganz gut. Und sonst benutze ich keinen. Also auf dem Rechner noch manchmal die Webseite, aber gut, das ist kein Zustand.
Das ist wirklich kein Zustand, dieses Ding leider. Auf dem Rechner benutze ich im Moment, auf dem Mac zumindest, die Ice Cubes App. Also generell, ich habe auf dem iPhone habe ich auch Ice Cubes. Das ist ein Open Source Projekt von, ich glaube, einem Typen, der auch, ja, ich glaube, der macht teilweise 3 neue Versionen am Tag oder so. Der ist absurd. Der hämmert nur Updates raus. Also jedes Mal, wenn du in deine iPhone-Updates reinguckst, ist eine Ice Cubes App-Update dabei. Also der iteriert sehr, sehr schnell im Moment und das Ding lernt halt auch dauernd Features dazu und gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Dem habe ich jetzt die Notifications mal abgedreht und habe die nur bei Ivory angelassen, weil der halt so mein Hauptclient ist. Aber das andere Ding ist auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, vor allem wenn man eine andere Optik mag oder wenn man das, der ist sehr konfigurierbar, von daher, da kann man auch viel rumspielen.
Okay.
Aber so von Grundsatz her erstmal ähnlich, gell, du hast unten so 4, 5 Tabs, wo du draufklicken kannst, Suche, Notifications, Timeline, private Nachrichten, dein Profil, solche Sachen und da ist das Konzept schon sehr ähnlich. Tut habe ich am Anfang verwendet, bevor ich Ivory, da hatte ich ja eine Zeit lang den Beta-Invite und dann ist es ja irgendwann erschienen. Seitdem bin ich dann auf der Vollversion und habe den Beta jetzt wieder bleiben lassen. Ich glaube, er hat das Ding eh resettet, der Paul, und hat die Leute wieder rausgenommen. Jetzt gibt's Ivory, wenn du noch eine Beta spielen willst, kannst du versuchen, dich zu bewerben für die Ivory Mac Beta. Das ist noch nicht raus, das soll demnächst kommen.
Ja, auf dem Mac nutze ich so Social-Media-Zeug eigentlich gar nicht. Deswegen ist es für mich da nicht groß relevant.
Ja, okay. Aber was ich noch gesehen habe, ist, der ist aber auch noch Beta, beziehungsweise ich weiß nicht, ob der schon raus ist, aber ich habe ihn noch in der, ich bin noch im Testflight in der Beta drin. Think Social, beziehungsweise der hieß vorher Trunk for Mastodon. Ich weiß nicht, was der schlussendliche Name, wenn die Beta mal vorbei ist, dann sein wird. Im Moment steht er im Testflight noch unter Trunk, aber unter dem Icon, was dann auf deinem iPhone erscheint, steht Think Social und das Icon ist einfach nur ein Ad. Furchtbar hässlich, also da muss auf jeden Fall noch was passieren. Aber der hat ein bisschen anderes Konzept und das finde ich auch irgendwie ganz, ganz lustig. Du siehst, der zeigt immer Threads an. Also der nimmt einen Tut aus deiner Timeline auf die Seite und darunter alle Antworten, die es dazu gegeben hat. Also dass du wie so den kompletten Thread hast, dann kannst du den durchscrollen und wenn du damit fertig bist, dann geht ein Swipe nach rechts, also von rechts nach links, also rechts daneben quasi, kannst du dann so reinholen, der nächste Thread, den deine Timeline hergibt. Und die Antworten auf Sachen, die werden halt, wenn du sie noch nicht gesehen hast, holst du damit quasi einen alten Thread wieder hoch. Aber wenn du sie schon gesehen hattest, werden sie einfach geskippt, sozusagen, weil du sie ja schon angeschaut hast. Und dadurch ergibt es so eine andere Art, auf diese Timeline zu blicken. Weil es halt alles Thread-basiert ist und du immer gleich den kompletten, normalerweise, wenn du so eine Timeline von unten nach oben liest, dann findest du halt irgendwo den Tweet, dann liest du den und dann scrollst du weiter, dann machst du ja dauernd Kontextwechsel, dann kommt irgendwas anderes, kommt was völlig anderes, kommt irgendwas über Ukraine-Krieg, kommt ein blöder Dad-Joke, kommt einer mit einem schönen Foto von Eichhörnchen, dann kommt wieder irgendwann, dann kommt die Antwort auf den Ukraine-Krieg und dann musst du dich erinnern, was da gestanden hat oder du rufst die Thread-Ansicht auf und dadurch machst du ja tausende von Kontextwechseln und die App versucht das so ein bisschen aufzulösen und eben die Threads zusammenzufinden, was ja alle Clients können, aber hier ist das halt die Primäransicht. Und das fand ich mal eine interessante Idee. Vor allen Dingen, weil du die dadurch dann so seitwärts scrollend deine Timeline liest und hoch runter halt, um in dem Thread zu navigieren.
Ich weiß halt nicht, ob ich immer Threads lesen will. Also mir geht das so, ich scroll da durch und dass ich mal einen Thread anklicke, natürlich ist ein Klick mehr und ich muss mir bewusst sein, so, oh, da geht's vielleicht noch weiter, oh, da gibt's vielleicht Antworten zu, oh, der hat vielleicht noch mehr dazu geschrieben. Aber in den meisten Fällen, selbst wenn es mir auffällt, so, ja, da gibt es noch mehr, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Das ist, für mein Gefühl passiert das einfach zu selten, weswegen ich da jetzt nicht groß Interesse habe, glaube ich. Vielleicht müsste ich mal ausprobieren. Aber kann ich mir im Moment nicht so gut vorstellen.
Ja, kann ich schon verstehen, dass wenn man das, also das ist einfach ein Konzept, wenn das dem entgegenkommt, wie man das nutzt, dann kann es, glaube ich, sehr interessant sein. Mhm. Wenn es dem halt zuwiderläuft, wie du es nutzt, dann ja, dann ist natürlich nichts für dich, klar. Nee, aber den finde ich zumindest einen Blick wert. Der ist jetzt im Moment, wie gesagt, noch Beta. Ich keine Ahnung, ob in der Beta.
Sag nochmal, wie der heißt.
Ja, das ist eben die Frage. Im Testflight
heißt
das
Trunk. Wenn ich jetzt gerade höre, diese Sendung höre und vielleicht nicht irgendwie erst Mitte Juli die Sendung höre, sondern irgendwie noch sowas wie im ersten Drittel des Jahres, was muss ich in meinem App Store eingeben, um den zu finden?
Ja, im App Store gar nicht, sondern du müsstest wahrscheinlich den warte mal hier, join the Beta for. Okay, ich hab's gefunden, wir können es verlinken.
Es ach heißt, so, mit Beta und Testflight und ach je.
Genau.
Ja, okay, nö.
Ja, aber es ist schon sehr stabil, also funktioniert gut. Und sich in so eine Beta reinzuklicken, ist ja auf iOS tatsächlich auch sehr, sehr einfach. Also du installierst dir Testflight und dann musst du im Grunde nur, Sekunde, ich muss husten.
Ich habe das bisher nur einmal gemacht, dass ich Testflight probiert habe. Ich traue mich aber jetzt nicht zu sagen, für welche App.
Jetzt habe ich Kopfkino.
Okay, es war die Obi-App.
Das hätte so viel spektakulärer
sein. Ja, ich weiß.
Ah, herrlich.
Die war echt passt. Nicht schlecht. Also
und
so
jetzt für sie draußen bauen. Beta und
ich glaube, sie ist jetzt live, ja.
Oh ja, okay.
Also kann man dann auch irgendwie, gerade in der Beta war es halt wirklich so, da waren die, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich habe es lange nicht mehr probiert, aber da konnte man dann halt auch so Fragen zu Bausachen, so, weißt du, bist in der Werkstatt, willst du irgendwas bauen oder so, und dann konntest du halt denen schreiben und da gab es halt dann Leute, die sich mit, weiß ich nicht, Fundament legen von irgendwas auskannten und haben dann darauf reagiert und so. Und ich glaube, das haben die jetzt immer noch in der aktuellen App. Also, kriegst zumindest Antworten und ein bisschen Beratung mit.
Also Testflight ist, wie gesagt, echt simpel. Also du installierst dir Testflight und dann musst du da irgendwie ein paar Mal auf ja, ich will mitmachen klicken und hier akzeptieren und Terms of Service und bla bla bla. Und dann musst du ja im Grunde nur irgendwo den Link finden von irgendeiner App und die fliegen ja im Moment durchs Mastodon nur so durch, die Testflight-Links zu allen möglichen neuen Clients, die so gehandelt werden. Und dann klickst du da drauf und dann sagt das Ding meistens, 90% der Fälle sagt es, diese Beta ist voll, darfst du nicht mehr teilnehmen, weil die können dann halt immer so sagen, was weiß ich will jetzt 100 neue Test-User, damit sie nicht überflutet werden mit neuem Feedback oder so, sondern halt das so ein bisschen steuern können. Oder wenn du halt Glück hast, dann kommst du halt rein und dann, ja, musst du da nochmal dreimal auf OK klicken und dann installiert dir das Ding die App auf deinem Telefon und die hat dann immer noch so einen kleinen gelben Punkt vorne dran, dass man weiß, dass es eine von diesen Beta-Dingern ist. Und dann, wenn du die startest, nachdem sie ein Update gemacht hat, zeigt sie jedes Mal beim Starten einmal diesen Screen an, was sich geändert hat und meistens steht dann da irgendein Text von den Entwicklern drin, wo dann steht, was weiß ich, wir haben das und das geändert, bitte drauf achten, probiert mal das und das aus und dann kannst du halt jederzeit so eine Tastenkombination, die dir auch immer angezeigt wird, drücken, um Feedback zu generieren, wenn du das möchtest. Aber zwingt dich halt keiner, aber das ist natürlich guter Ton sozusagen, wenn dir die App mal abstürzt oder so, dass du dann auf jeden Fall auch berichtest, was du gemacht hast in dem Augenblick und dass der Entwickler oder die Entwicklerin da eine Möglichkeit hat zu diagnostizieren. Klar, wenn sie das dann schon 20 Mal zugesendet bekommen haben, dann werden sie es wahrscheinlich schon gefunden haben und schon wissen, was es ist, aber vielleicht ist man ja da der Erste, dem das passiert, dann sollte man das ganz gut beschreiben. Aber tatsächlich habe ich bisher nur sehr stabile Betas erlebt, wo ich teilweise wirklich dann dachte, so, was soll ich jetzt hier? Also ich benutze das jetzt und mir fällt nichts auf, was ich jetzt groß bemängelnswürdig finden würde. Tatsächlich ist mir Trunk, also hier, worüber ich gerade sprach, der ist mir mal einmal immer langsamer geworden und dann ist er irgendwann abgestürzt. Da habe ich dann auch ein längeres Feedback reingeschrieben, was ich da beobachtet habe. Weil das sah sehr nach Memory Leak aus, so, dass er sich irgendwo den Speicher voll gemüllt hat und dann hat das Betriebssystem ihn irgendwann weggeschossen. Hab ich sehr, sehr lange nicht das Ding offen gehabt und habe dann sehr viel Tweets vor der Nase oder Toots vor der Nase gehabt, die ich aufholen wollte und so die ersten 100, 200 habe ich gelesen und dann irgendwann weggebröselt.
Okay.
Wahrscheinlich hat er seinen Speicher nicht mehr aufgeräumt oder ich keine Ahnung, was da los war. Ein Video zu viel oder so in der Timeline oder irgend sowas. Ja, dann schickt man da seinen Bug-Report hin und dann haben sie was zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein ganz cooles Tool.
Ja, so, das zu dem Social Network. Das Be Real kommt jetzt langsam in Schwung, gell?
Oh ja.
Bei uns. Ja, irgendwie nach unserem nachdem Kirsten da neulich nochmal eine Nachricht geschickt hatte und wir dann gesagt haben, dass nur zwei Leute hatten, kamen sie dann alle.
Ja, es ist halt ja nicht so, dass jeder den Sneakpot am Erscheinungstag hört, sondern der eine oder andere wird Podcasts genauso hören, wie wir die hören.
Mit dreiviertel Jahr Verzögerung.
Ja, oder zumindest mal mit zwei, drei Wochen Verzögerung. Also gut, ich habe auch bei den meisten Sendungen, die ich höre, 3 Monate mittlerweile, glaube ich. Ich bin im November. Die bereiten sich jetzt alle auf Weihnachten vor in den Podcast. Das ist sehr, sehr seltsam.
Ich bin im Mai letzten Jahres.
Im Mai?
12. Mai. Allerdings habe ich ein paar Podcasts auf Priority stehen, die immer an der Queue vorbei hüpfen.
Ja gut, und das sind wahrscheinlich so extra lange und so Kram, gell?
Das sind teilweise extra lange, teilweise sehr kurze, aber es sind halt mindestens 5, 6 Stück oder so.
Oh, wenn die
das heißt, da kommen
wir nicht weiter.
Ja, ja, teilweise schwierig. Einer davon kommt wochentäglich, aber der ist wirklich auch oft kurz, also manchmal nur 10 Minuten.
Ja, gut, ja, jedenfalls haben wir jetzt wieder neue Kontakte in BeReal. Das ist sehr schön. Also ich finde, das ist einfach, es ist aktuell mein Lieblings-Social Media, wo ich echt sehr sklavisch fast jeden Tag poste, und aber auch die Posts von anderen Leuten gerne anschaue und kommentiere manchmal, und finde ich, also gefällt mir sehr gut.
Man wartet doch wirklich immer, wann heute die Zeit ist.
Also heute war es super. Heute war es echt super. Kurz vor der Aufnahme so, bidding. Oh, das passt ja gut.
Genau. Aber davor habe ich mit meiner Tochter, bevor ich sie zu Bett gebracht habe, oder beziehungsweise meine Frau hat sie zu Bett gebracht, bevor ich sie Bett fertig gemacht habe, haben wir noch Kugelbahn gebaut. Und ich dachte so, es war heute noch nicht. Wahrscheinlich erwischt es mich jetzt wieder bei der Kugelbahn. Und dann denken alle, ich hätte
es liegen gefehlt. Du brauchst ja eh nur Kugelbahn.
Ich war nur Kugelbahn. Wir haben heute die größte Kugelbahn, die wir je gebaut haben, gebaut. Wow. War so groß, da konnte sich meine Tochter hinter verstecken.
Wow.
Und
ach, wie heißt die Serie von Kugelbahn, die ihr habt da mit auf Duplo drauf?
Hubelino. Genau, da hat mein Vater neulich, also ihr Opa, nochmal ein neues Set vorbeigebracht, und das musste jetzt mal alles verbaut werden. Und wir haben diesmal uns das zum Ziel gesetzt, wir verbauen alle Bahnteile, die wir haben.
Cool.
Kostet es, was es wolle. Und dann haben wir aber auch nur eine Grundplatte benutzt und haben uns gedacht, wir bauen das alles auf diese eine Grundplatte drauf, damit man das Ding danach noch hochheben und irgendwo hintragen kann. Weil wenn du mehrere Grundplatten nimmst, dann wird es oft wackelig, dann lässt sich es eigentlich faktisch nicht mehr bewegen. Und ist ein Mordsklotz geworden. Aber Be Real hat sich Zeit gelassen und kam nicht, während ich Kugelbahn gespielt habe, sondern beim Podcast.
Kam beim Podcasten. Du musst mir gleich nochmal eine Empfehlung geben, was man da kauft. Nämlich, hier gibt's auch einen Opa, der gerne schönes Spielzeug bei sich zu Hause hätte. Und da hatten wir darüber geredet, so, wie wär's denn mit so einer Kugelbahn, die es eben nur bei dir gibt. Und Lego hat er nämlich, also Duplo hat er schon. Kann man vielleicht nochmal ein paar dazu kaufen und dann.
Ja, ansonsten einfach das. Wenn der Opa Geld hat, ist das easy. Wenn der Opa Geld sparen will, schwierig. Es gibt dieses ultra krasse Megapack. Unverbindliche Preisempfehlung: 349 € ist halt nicht super hart für eine Kugelbahn.
Ich weiß nicht, ob er da.
Das war jetzt auch mehr ein Scherz. Der Straßenpreis sind, glaube ich, auch irgendwie so eher so Richtung 250. Gibt aber auch kleinere Pakete. Also es ist halt die Frage, es steht und fällt damit, wie viel.
Ach, da ist aber schon Trichter und alles dabei, ja? Und Steine. Beim
Megapack ist faktisch alles dabei. Die Bahn, die da drauf abgebildet ist, die kannst du so, wie sie ist, bauen. Mit allem, was da drin ist. Also das ist quasi einmal das Set.
Ach, sogar mit Hochfahraufzug und so.
Kugelpumpe heißt das, genau.
Die Kugelpumpe musst du die Handpumpen?
Nee, die musst du handbedienen. Da ist unten so ein Knopf und da drückst du drauf, und wenn du drauf drückst auf den Knopf, dann
so klickst du die Kugeln eins hoch.
Schiebt er alle Kugeln eins hoch, genau, und oben kommt halt eine raus und dann kannst du halt klick, 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 und dann hast du halt 5 Stück da oben reingeschossen.
Das ist noch zu klein für.
Ja, das ist eben die Frage. Wir hatten neulich auch ein anderes Kind hier zu Gast, von dem wir nicht wussten, wie alt war die? 2,5, 2, irgendwie sowas. Nee, 2, ja doch, 2 ungefähr. Und unser Kleiner ist ja auch erst 2,5, aber bei dem sind wir uns ziemlich sicher, der steckt eigentlich nichts mehr in den Mund. Also so eine Phase hatte er mal, aber die ist irgendwie vorbei, also das macht er nicht mehr. Auch wenn er so mit Essen in der Kinderküche spielt oder so, er hält sich das immer nur an den Mund, aber er steckt nichts mehr rein. Und insofern sind wir uns da mittlerweile ziemlich sicher. Klar, man macht es nicht unbegleitet, aber wir sind uns relativ sicher, dass er jetzt so eine Kugel von der Kugelbahn nicht gleich irgendwie einatmen wird. Aber das weißt du natürlich bei Gastkindern nicht.
Oh ja.
Vor allem, wenn sie unter 3 sind. Und insofern haben wir dann alles Kugelbahnige weggeräumt, als die kamen. Und insofern, es gibt definitiv auch für diese Bahn einen zu klein. Gell? Und das ist halt auch so klar, wenn er eine Kugelbahn baut, der Kleine bei uns, dann baut er halt diese Dinger aneinander, sodass die Kugel da drin hin und her rollen kann. Und das kriegt er schon hin, dass die auf einer Grundplatte alle angeordnet werden und dass es eine Bahn ist, aber er baut halt keine Steigungen ein und dann funktioniert es halt nicht. Dann legst du halt eine Kugel irgendwo hin und dann schiebt er die mit dem Finger da so durch und kommt dann immer an, Papa, habe ich Kugelbahn baut? Und dann denkst du dir so, ja, hast du super gemacht.
Ja, aber nee.
Und da ist er immer mega stolz drauf und so. Aber die Große ist halt mittlerweile echt dann so, dass sie dann Pläne macht und dass du dann mit ihr wirklich dann sagen kannst, okay, jetzt brauchen wir hier noch eine Stütze, weil das wird ja immer höher, ne? Also ich meine, du musst ja immer eine neue Steigung einbauen, damit die Kugel in Bewegung bleibt. Und dann baust du wieder auf irgendwie auf der nächsten Ebene, auf der du bist, irgendwie 3 Kurven, 4 Kurven, dann machst du eine Testfahrt und merkst, okay, der Schwung, den eine so eine kleine Steigung der Kugel gibt, reicht halt eigentlich nur so für 2 oder 3 Kurven maximal, je nachdem, wie eng die sind und ja. Aber dann muss ja eine neue Steigung her, weil sonst gibt's ja, bleibt die Kugel einfach liegen. Und dann musst du wieder rauf und dadurch musst du wieder irgendwie neue Ebenen schaffen, musst höher bauen und dann wird das relativ schnell ein ziemlich krasser Turm. Und da, wo hast du denn noch Platz, wo du noch Stützkonstruktionen hinbauen kannst, weil wenn unten drunter Kugelbahnsegmente sind, da kannst du ja nichts draufbauen. Die sind ja, die haben ja keine Noppen oben. Und da muss halt wieder irgendwas über Brücken oder über Tunneln oder so und dann, damit du wieder was draufbauen kannst und so. Und da ist die 6-Jährige schon so, dass sie jetzt langsam das Konzept ganz gut verstanden hat und auch anfängt, richtig Pläne zu machen. Dann machen wir hier noch eine Stütze hin und dann verbinden wir die mit dem und dann machen wir da noch eine Platte oben drauf und so.
Ja,
und dann,
ja, ich kann mir vorstellen, dass unsere Große, die ist jetzt 4, das schon mit Hilfe auch so lösen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Opa an sowas Spaß hat, da dran zu tüfteln. Ich will nicht sagen, dass er dann vielleicht sogar alleine da sitzt und baut, aber wer weiß.
Ist durchaus bei mir so gewesen, dass ich dann auch mal dachte, okay, die Kinder sind jetzt in den entsprechenden Einrichtungen, wo sie tagesbetreut werden, und wir hatten dann noch so eine halbfertige Kugelbahn, dann baue ich die jetzt einfach fertig.
Muss fertig arbeiten, muss warten.
Dann haben sie was zu spielen. Ja, er ist wirklich ein schönes Spielzeug, Kugelbahn, finde ich toll.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn man dann so, ich habe jetzt irgendwie angefangen mit so Entscheidern, also wo die Kugel so von oben runterstürzt auf eine Stelle, wo es dann in beide Richtungen, in 2 Richtungen bergab geht beispielsweise. Mhm. Das ist einfach 2 so Steigungen rechts und, also nach rechts geht's abwärts, nach links geht's abwärts und du lässt die Kugel von oben in die Bahn reinfallen. Also kommt irgendwo was an, wo die Kugel quasi dann runterstürzt und stürzt genau auf den obersten Punkt von so einem Rechts-Links-Möglichkeit. Und dadurch splittet sich die Variante, wo die Kugel hingeht, kannst du nicht vorhersagen, ob sie danach dann rechts oder links runterläuft. Und dann kannst du halt 2 Bahnen bauen, die sich dann weiter unten irgendwo wieder treffen.
Ah,
und wenn du dann viele Kugeln gleichzeitig oben reinschmeißt, dann siehst du halt, wo wie die Pi mal Daumen die Hälfte, die eine Seite und die andere Seite lang läuft. Und dann unten treffen sie sich wieder manchmal. Wenn sie sich sehr unglücklich vom Timing treffen, hauen sie sich auch gegenseitig mal raus aus der Bahn. Aber meistens funktioniert das irgendwie. Und diese Trichter sind dann ganz cool, weil da kannst du dann halt auch, der Trichter hat ja so eine Einfahrt, aber es spricht ja auch nichts dagegen, eine Kugel von weiter oben einfach in den Trichter reinplumpsen zu lassen. Also wenn du so 2 Bahnsegmente hast, die sich wieder treffen sollen, dann kannst du die Kugel einfach von oben in den Trichter stürzen lassen. Muss auch nicht so genau treffen. Also die, wie schnell die da ankommt, ist dann so ein bisschen egal, weil der Trichter ja doch was größer ist und die dann schon fängt. Und so hast du halt viele Optionen, was du machen kannst. Es gibt dann auch noch irgendwie so ein Katapult, das musst du aber auch handbedienen. Da fährt die Kugel dann an irgendeine bestimmte Stelle und sobald die da liegt, musst du den Knopf drücken und dann wird die hochgeschossen. Das heißt, das ist natürlich für die Kinder dann Spaß, dass sie dann da liegen müssen mit dem Knopf, mit dem Finger am Knopf quasi und warten, Kugel da, pff, abschießen und dann nächste Kugel, pff, weiter und so. Und dann fliegt cool. Die halt wieder hoch und kriegt halt nochmal Höhe. Und Höhe ist ja im Grunde das, was Fahrtdauer macht. Ne?
Ja, ja.
Aber wenn man mal unten ist, ist man unten dann. Ja. Das ist zu Ende.
Okay, ich habe die Webseite auf. Vielleicht gibt es demnächst auch
also von es gibt mir
oder
Sets.
Dem Opa auf BeReal.
Genau. Es gibt diese Sets, wo du halt nur Bahnteile drin hast. Da musst du halt entweder die originalen Lego-Dinger oder halt kompatible Steine von anderen Herstellern, gibt es ja mittlerweile verschiedenste Varianten, musst du dann halt haben, wo du es draufbauen kannst. Das bietet sich natürlich an, wenn man noch irgendwo eine alte Kiste Zeug rumstehen hat. Oder es gibt die Sets, wo die Unterkonstruktionen jeweils mit drin sind. Das ist dann quasi eine komplette Bahn, wo natürlich dich, wo auch eine Bauanleitung mit drin ist, wie du die Bahn, die da auf der Kiste drauf ist, auch komplett aufbauen kannst. Meistens ist sogar noch eine alternative Version, die sich mit denselben Steinen bauen lässt, auch noch mit dabei. Aber es spricht dann ja natürlich auch nichts dagegen, irgendwie noch Teile dazu zu nehmen oder noch was völlig anderes zu bauen oder
ja. Ja klar, wenn du Steine eh da hast.
Genau.
Ja. Ach so, ah, hier sehe ich, es gibt auch ein Bahnelemente-Teil. Das kostet dann 100 Euro und das sind dann halt nur Bahnen, da brauchst du halt dann noch entsprechend Lego oder wie heißt der allgemeine Begriff? Klemmbausteine.
Genau. Ja. Also wie gesagt, die Größe von den Dingern ist das, was was man unter Lego Duplo wahrscheinlich am ehesten kennt. Diese großen Noppensteine,
ja,
die die halt für kleine Kinder geeignet sind.
Ja, ich sehe schon. Ich werde mit dem besagten Opa mal ein Telefonat führen.
Ja, sehr gut. Es gibt auf der Seite von Hubelino auch nochmal einen Button oben Anleitungen.
Ich bin da. Da war ich schon gerade eben.
Und genau, da sind halt ganz viele Anleitungen auch von anderen Sachen, die du noch bauen kannst.
Ja.
Genau, es gibt dann irgendwie noch so Wippen, dann gibt es Trichter.
Hab schon gesehen, Trichter, Katapult, Entscheidungspunkt, genau. Irgendwie sowas.
Ja, da genau, das ist so ein automatisches Ding, wo die Kugel dann quasi rechts, links. Und ich glaube, da ist es so, dass immer die nächste Kugel automatisch in die andere Richtung. Also da ist so ein kleiner Plastiknase, die dann immer ihre Richtung wechselt und dadurch läuft immer eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Und ich habe das halt bei mir so gebaut, dass es halt Zufall ist. Und die haben bei Hubelino auch, wenn du weiter runter scrollst, gibt es noch diese schwarz-gelben Dinger.
Mhm.
Und das ist für die kleinen Steine, also für die kleinen Noppen. Das ist dann eher was für größere Kinder. Da kriegst du halt, sagen wir mal, auf derselben Grundfläche eine sehr viel komplexere Bahn gebaut. Das sind dann, glaube ich, auch Edelstahlkugeln. Aber das würde definitiv jetzt, glaube ich, für unseren 2,5-Jährigen zu weit führen.
Ja, yeah, das ist bei uns
auch. Und insofern haben wir uns erstmal auf das bunte Zeug gestürzt.
Ja, nee, das sieht auf jeden Fall cool aus. Nee, aber unsere Große besucht halt jetzt öfter gerne alleine auch den Opa. So, wir waren am letzten Wochenende war ich mit der unterwegs oder mit beiden unterwegs. Waren wir da fertig, was wir erledigt waren, und da habe ich gesagt, so, ich muss jetzt noch in den Baumarkt, weil ich hier noch was bauen möchte. Und ich muss noch Farbe kaufen. Ja, Papa, ich möchte aber jetzt nicht mit in den Baumarkt fahren, du könntest mich aber zum Opa fahren und dann fährst du mit der Kleinen zum Baumarkt und wenn ihr da fertig seid, dann holt ihr mich wieder beim Opa ab.
So. Ja.
Aus sich heraus.
Wenn der Opa damit auch einverstanden ist.
Ich habe den Opa angerufen, der hat sich riesig gefreut, er fand es richtig gut. Ja, und dann war die irgendwie anderthalb Stunden bei dem und ja, hat dann gesagt so, du, ich brauche nochmal irgendwelche Spielsachen. Ich habe irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen altes Lego von uns früher und noch eine irgendwelche Klötze und Malstifte, irgendwie einen ganzen Berg. Und ja, das war's aber dann. Ich brauche irgendwie nochmal Bücher oder sonst irgendwas und da habe ich gesagt so, wie wäre es mit einer Kugelbahn? Wenn es die halt nur bei dir gibt, so, oh ja, das ist eigentlich eine gute Idee.
Ja, wie alt ist dein Vater ungefähr? Pi mal Daumen, muss er jetzt nicht.
Er geht deutlich auf die 80 zu.
Okay. Und er ist noch mobil genug, also oder würde die Kugelbahn dann am Tisch bauen?
Nee, die bauen die am Tisch. Okay. Die bauen jetzt auch schon Lego und so zusammen. Da setzen sich immer an den Tisch und sie auf die eine Seite, er auf der anderen Seite und dann bauen sie da zusammen und dann kriege ich immer lustige Fotos, wie sie durch ihre Lego-Konstruktionen. Und sie hat dann auch, heute hat sie von der Verpackung von den Bauklötzen die Türme einfach nachgebaut. Gleiche Farben, gleicher Aufbau und so. Und hat dann, wie das dieses aufgedruckte Kind da durch die Sachen durchgeguckt. Und dann habe ich die Fotos gekriegt und auch ein Foto von dem Karton, damit ich auch weiß, was sie da fotografiert haben. Und so. Cool. Das war sehr lustig. Kann ich mir gut vorstellen, wie sie ihm diktiert hat, was er jetzt dem Papa zu schicken hat und so. Das ist immer gut.
Ja, weil ich habe die Frage gerade zielte darauf ab, dass mein Vater, der ist über 70 auch, also der geht jetzt noch nicht so direkt auf die 80 zu wie deiner, aber ist auch schon über 70 und der kam neulich und wollte mit meinem Sohn hier Holzeisenbahn, Brio spielen.
Mhm.
Und das geht halt in dem Sinne auf dem Tisch. Naja, das ginge schon theoretisch auch auf dem Tisch, aber dann würde es halt eine sehr, sehr kleine Bahn werden. Und bei den Teilmengen, die wir da mittlerweile auch irgendwie in der Kiste haben, baust du halt eher so Größenordnung, eine Strecke, die vom Kinderzimmer durch den Flur ins Wohnzimmer und dann unterm Esstisch eine Wendekurve und wieder zurück oder so.
Krass.
Ja. Da kommen halt relativ schnell viele Meter zusammen. Insofern ist das eher was du spielst, wenn du auf dem Boden sitzt oder liegst. Und dann hat sich mein über 70-jähriger Vater auf den Boden geworfen. Nicht ohne dabei solche Knarzgeräusche, also nicht aus den Knochen, sondern eher so mit dem Mund, genau, sowas, genau so. So sterbender Wal oder Dinosaurier oder Kaffeemaschine im Reinigungsprogramm, so ähnlich klang das irgendwie. Und und dann habe ich gesagt,
du wirfst deine gesamte Familie einfach unter den Bus.
Ja,
du und
ja.
Deine Frau. Jetzt dein Vater noch hinterher.
Dann habe ich ihm gesagt, du, pass auf, kein Problem, du musst ja jetzt erstmal, wenn du unten bist, kannst du ja erstmal eine Weile unten bleiben. ich helfe dir dann am Ende auch hoch. Und dann hat er da tatsächlich eine Weile gespielt, aber er hat auch gemerkt, dass dieses auf der Seite liegen, du stützt dich ja dann in der Regel so mit dem Arm so irgendwie ab, ja. Ne, dass du dann den Oberkörper so ein bisschen hochkriegst, mit dem anderen Arm baust du irgendwas. Aber wie wir das halt so machen, wenn du dann irgendwie, dann musst du auf der anderen Seite von dem Bauwerk was machen, dann stützt du dich da mal eben so rüber und machst da auf der anderen Seite irgendwas, guckst, lässt den Zug da wieder fahren und dann ist er entgleist, irgendwie 1,5 Meter von dir entfernt, dann krabbelst du da mal eben hin. Man merkt das ja gar nicht so, ja. Wir sind jetzt irgendwie in unseren 40ern und da funktioniert das noch. Aber mein Vater ist jetzt nicht unfit, der fährt jeden Tag Fahrrad so zu Fuß ist er nicht mehr so wahnsinnig gut, was ein bisschen mit der Hüfte ist, aber Fahrradfahren zum Beispiel geht super und aber man merkt dann halt an solchen Sachen, da sind so die Grenzen, also da unten hat er eine Weile mit den Kindern gespielt und dann war es natürlich die Frage, wie kommt er wieder rauf, also das hat dann schon auch funktioniert, auch ohne meine Hilfe, aber deshalb habe ich gerade überlegt, Kugelbahn bauen. Ja, da ist die benötigte Grundfläche nicht so groß. Das geht locker auf einem Esstisch. Das ist kein Problem eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Und insofern, vielleicht ist das wirklich das bessere Spielzeug im Vergleich zur Holzeisenbahn, die halt echt viel Grundfläche braucht und deshalb so einen nur herkömmlichen Esstisch sofort sprengt einfach.
Ja, und da haben wir auch ehrlich gesagt noch gar nichts. Da fangen wir halt bei Null an und dann ist halt schon echt viel.
Ja, das haben wir unserer Tochter schon vor einer ganzen Weile irgendwann mal. Also da war sie noch so in dem Alter von 2-3 Jahren, da haben wir das erste Set irgendwie gekauft und dann gab es da irgendwie auch nochmal ein Erweiterungsset und jetzt kriegt der Kleine die Erweiterungssets noch geschenkt und damit erweitert sich halt das vorhandene Zeug dann immer noch weiter.
Ja, klar.
Und mittlerweile hat er zu Weihnachten hat er noch ein paar neue Lokomotiven und Züge und so bekommen und irgendwie einen Kran und jetzt hat er noch eine große Brücke gekriegt, so eine, was so ein bisschen so Golden Gate Bridge mäßig aussieht. Und ja, damit kannst du halt jetzt echt schon große Weiten überbrücken.
Bauen, ja.
Und dann fallen immer diese Züge, entgleisen dann immer oder fallen irgendwo runter oder er baut so offene Enden, wo sie dann einfach von der Schiene fahren. Und den Dingern ist das ja egal. Ne? Das ist halt so Lok mit Motor drin und so die Räder sind sind so gummiertes Plastik und der Motor läuft halt einfach besinnungslos weiter und dann fährt die halt von den Schienen runter und wenn sie dabei nicht umfällt, sondern halt stehen bleibt, dann fährt die halt einfach in die Richtung, in der sie unterwegs ist, durchs Haus und irgendwie den einen Tag war es dann auch wirklich so, dann saß ich auf dem Sofa und habe das nicht mitbekommen und das Teil ist am Sofa vorbei in meinen Schnapsschrank, also quasi gegen meinen Schnapsschrank dagegen gerast und hat dann an dem Schnapsschrank wohl irgendwie so einen Hohlraum in Vibration versetzt, weil es da immer gegengedrückt hat und durchgedreht hat mit den Hinterrädern, dass es so ein komisches Geräusch irgendwie gegeben hat. Und ich dachte, was machen die denn auf dieser Baustelle da draußen wieder? Das ist ja furchtbar. Weil das halt so ein Resonanzbrummen im Wohnzimmer gab. Und ich habe das dann einfach angefangen zu ignorieren. Und irgendwann kam meine Frau nach Hause und meinte, was ist denn das für ein Geräusch? Und ich so, ja, ist irgendwas auf der Baustelle. Das ist nicht auf der Baustelle, das kommt hier hinten aus der Ecke und läuft da hin. Nimmt diese Lok hoch und sagt, hier, das ist das. Und ich so, oh, ups, peinlich.
Du hast wieder nichts gemerkt.
20 Minuten lang dieses nervige Geräusch ignoriert. Und auf die Bauarbeiter geschimpft. War die Lok von meinem Sohn. Naja, kann ja mal passieren.
Ja, passiert dem Besten.
Ja.
Oh ja, sehr schön. Ah, jetzt sind wir kurz von Be Real auf Kugelbahn gelandet, aber
oh ja. Kann ja mal passieren.
Passiert dem Besten. Wo wir gerade bei Spielen sind. Du hast noch ein Spiel, was du uns mitbringen möchtest.
Genau.
Oder
Spiel ist die Frage an der Stelle. Also ja, das ist ein Spiel, aber es ist schon sehr auf Realismus getrimmt. Und zwar Kerbal Space Program. Das ist eigentlich ja wirklich eine Weltraumflugsimulation, die natürlich gepackt ist in das Gewand eines Computerspiels. Also man braucht dafür einen PC oder einen Mac. Muss auch, glaube ich, nicht absolute High-End-Gaming-Rig sein, weil das Ding ist schon was älter und dürfte auf irgendwas, was halbwegs eine Grafikkarte hat, da kann man ja auch dann die Qualität ein bisschen runterregeln, wenn es drauf ankommt, kann man das gut spielen. Das sieht sehr, sehr basic aus. Also du fühlst dich in die Grafikgefilde von der Zeit, wo wir noch richtig aktiv Battlefield und so gespielt haben, zurückversetzt. So ungefähr sieht das aus. Battlefield 2, so würde ich mal sagen. Oder
okay.
Ja, so die Größenordnung. Also schon große, weite Flächen, die einfach nur grüne Grastextur draufgeklebt haben, ohne dass da jetzt echtes Gras wäre, sondern einfach nur grün mit so Struktur. Und dann ein bisschen Himmel und ein bisschen braune Erde und dann irgendwo so drei Gebäude drauf und eine Rakete. In den Gebäuden selbst ist ein bisschen detaillierter. Und was du dann machen sollst, ist, du hast diese Kerbals, das sind so kleine grüne Alien-Viecher. Und du hast ein Sonnensystem, das dem der unseren nicht ganz unähnlich ist. Die Planeten heißen aber alle anders. Aber du findest, wenn du die anguckst, zu jedem so ein bisschen die Entsprechung in unserem Sonnensystem. Und die Erde, auf der das beginnt, die natürlich anders heißt, hat auch einen Mond. Und ja. Dann geht's darum, Raketen zu bauen und Raketenraumflug zu lernen. Und das beginnt dann ganz einfach in so einem Tutorial, wo du dir erstmal so einen kleinen Hopper baust. Sprich, du hast irgendwie so eine Kapsel, wo der Ernie drin sitzt und dann so ein bisschen Tank und so ein bisschen Raketenmotor. Und dann stellst du das auf so eine Startplattform und dann kommt da so Helfer, so ist wie so ein Tutorial, da kommt so ein Erklärbär. Die heißen auch alle lustig, die heißen so Werner von Braun mäßig, haben die immer so Kerbal-Namen, wo man immer sofort, wenn man sich ein bisschen in der Raketengeschichte der Entwicklung auskennt, dann erkennt man immer, wer da Pate stand für diesen Namen. Immer so leicht abgewandelt. Und er erklärt dir dann halt irgendwie, ja, okay, du musst also das hier zusammenbauen mit dem und das brauchst du dafür und das brauchst du dafür und dann auch die Steuerung wird dir dann erklärt und du kannst auch teilweise Sachen an einer so eine Semi-Automatik übergeben, was weiß ich, dass der da irgendwie deine Wegpunkte anvisiert oder sowas. Und dann lernst du halt das Ding so, der erste Flug ist irgendwie so, wir fliegen mal 100 Meter hoch und dann machen wir einen Fallschirm auf und fallen wieder runter, so, ja, Pi mal Daumen. Und der nächste Flug ist dann so ein bisschen höher, zweistufig vielleicht schon und dann irgendwann der erste, also der erste, zweite Flug ist so suborbital, der nächste ist dann wirklich orbital und dann irgendwann noch höher, Erdumrundung und irgendwann dann zum Mond und so weiter und so weiter. Und das Ganze halt in so einer Comic-Welt mit diesen grünen Aliens, aber halt im Grunde fühlst du die Aliens, dein Hirn nimmt die nach ein paar Durchgängen nicht mehr wahr und du fühlst dich so, als wärst du die NASA oder SpaceX oder sowas und würdest richtige Weltraumraketen bauen. Und es gibt dann halt auch so Missionen, du kannst halt ESA-Missionen nachspielen und sowas. Also das ist echt super komplex, okay, und super realistisch. Und wenn du das dann diese Raumfahrzeuge baust, also die schon in den späteren Tutorial-Missionen, noch gar nicht, wenn du jetzt sozusagen freigelassen wirst, sondern selbst die späteren Tutorial-Missionen sind dann halt schon so, ja, brauchst du jetzt den Motor und für die, dann brauchst du Feststoffbooster am Anfang und dann du diese einzelnen Stages musst du bauen und musst halt dann schon überlegen, wenn ich sozusagen die nächste Stage auslöse, was soll dann passieren? Ja, dann gehen irgendwo so Separatoren, Kupplungen auf, wo dann Sachen runterfallen, die du halt loswerden willst. Und was ist sozusagen Teil der nächsten Stage, wo ist der nächste Separator, der das wieder abkoppelt, wenn ich das wegschmeißen will? Und das musst du alles am Boden vorplanen, wie das passieren soll, wann das passieren soll, und was weiß ich, so diese Finnen außen dran, die natürlich, solange du noch in Atmosphäre bist, eine gewisse Stabilisationswirkung haben. Weiter oben in den oberen Stages, die du dann im Weltraum zündest, brauchst du natürlich keine so eine Finnen mehr, weil was soll die machen? Aber unten brauchst du die halt noch und ja, Gewichtsverteilung ist relevant, Batterien, Solarpaneele und.
Und hast du da irgendwie Einschränkungen, dass du sagst, weiß ich nicht, du hast nur ein bestimmtes Budget, was du für eine Rakete ausgeben kannst, oder könntest du theoretisch einfach alles aneinander bauen und hoffen, dass die Rakete irgendwie fliegt?
In den Missionen, die ich bisher gespielt habe, gab es halt nur bestimmte Teile, also du spielst dir gewisse andere Teile, die komplexer sind, die kommen irgendwann später, aber bisher hatte ich, also speziell in den Tutorial-Missionen, ich habe jetzt erstmal sehr viel Tutorial gemacht, weil ich halt einfach lernen wollte, wie das alles zusammenhängt und wie das funktioniert. Da ist immer von dem, was du halt bauen sollst, ist immer alles da, also da hatte ich jetzt noch nicht das Problem. Das Problem ist eher dann, das alles zu verstehen, wie das alles zusammenhängt und dann beim Flug dann auch das in der Steuerung hinzukriegen, das so zu steuern, wie es gedacht ist und im richtigen Moment das Richtige zu tun. Wenn du dir das Wiki anguckst, also auf der Webseite von Kerbal Space Program gibt's ein Wiki und da sind dann so, also wenn man das später in den freien Missionen dann spielt und versucht irgendwas selber sozusagen zu planen, ohne dass da vorgegebene Sachen sind, dann ja, gibt's hier so das Cheat-Sheet, wo dann so drin steht, ja, hier Trust-to-Weight-Ratio und hier ist die Formel und dann guckst du die Formel an und denkst so, okay, und so Orbitalmechanik-Formeln und irgendwas, also fühlst dich an dein Mathe-Nebenfachstudium erinnert.
Und geh denkst, weg, oh mein Gott, Mathe. Dachte,
das hätte ich hinter mir gelassen. Also es kann auch wirklich sehr, sehr komplex und sehr kompliziert werden. Allerdings hast du natürlich diese einfacheren Missionen und so, da kann man schon viel Spaß haben mit dem Ding. Ich habe das jetzt bei Epic Games, die hauen ja regelmäßig kostenlose Spiele raus, da war das irgendwann dabei und ich kann das auf meinem Mac, kann ich das spielen. Jetzt abseits von diesem Ding kostet es wieder 39 Euro, glaube ich, von diesem von dieser Aktion, wo es das mal geschenkt gab. Ich nehme mal an, man kann da wahrscheinlich irgendwo auch mal einen Deal noch mal erwischen.
Wenn du mal wieder einen erwischst, sag doch mal Bescheid.
Das kann ich machen. Und ist, was kurz bevorsteht, wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass sie das so günstig rausgehauen, beziehungsweise nicht nur günstig, sondern kostenlos rausgehauen haben, ist, dass Kerbal Space Program 2 vor der Tür steht. Ich würde vermuten, dass man da dann wahrscheinlich mit mehr Hardware anrücken muss, um das spielen zu können, weil wenn das jetzt in Kürze rauskommt, wird das wahrscheinlich ganz andere Baustelle von Optik und allem haben. Insofern setze ich jetzt da sozusagen auf das alte Pferd, aber dafür habe ich halt nichts dafür bezahlt. Ja, und da kann man.
Okay.
Aber den grundsätzlichen Spaß auf jeden Fall erstmal so auch kriegen. Und es geht halt richtig weit. Also du kannst, wie gesagt, das von zu anderen Planeten fliegen, dort entsprechend die Orbitalmechanik so zu berechnen, dass du da dein Einschwenken in den Orbit schaffst und so weiter oder andocken an andere Raumfahrzeuge in einem Orbit und so weiter. Also all das ist da drin simuliert und ja, im Zweifel so realistisch simuliert, dass es halt sauschwer ist, es zu steuern. ja, genau. Aber halt immer mit lustigen grünen Aliens, die du unten in der Ecke siehst du immer deinen kleinen grünen Alien, wie er da so mit seinem Helm in deinem Cockpit sitzt und irgendwie so durchgeschüttelt wird, wenn du irgendwie mal wieder irgendwie zu krass beschleunigt hast und die G-Kräfte zu hart auf ihn einwirken, dann guckt er immer so ein bisschen sparsam. Es ist alles sehr, sehr süß und deshalb habe ich natürlich auch angefangen, es mit meiner Tochter zu spielen, die ja jetzt gerade als diese Spaceship-Sachen da regelmäßig gelauncht wurden und immer explodiert sind oder irgendwie komisch auf dem Boden zerplatzt oder sonst irgendwas. Die haben wir immer alle geguckt, diese Launches, und das fand sie sehr, sehr spannend und dann immer gesagt, Papa, wenn wieder eine Rakete startet, musst du mir Bescheid sagen.
Das macht unsere auch.
Ja.
Weil sie irgendwann einmal morgens zu uns rüberkam und ich mir gemerkt hatte, irgendwie jetzt 7 Uhr oder was startet, ich glaube, es war sogar die Artemis-Mission. Und da war sie halt gerade im Bett und da habe ich gesagt, hier, komm, wir gucken jetzt den Raketenstart. Und dann so, ja, wann geht's denn los? Und es war halt wirklich noch 3 Minuten oder so und dann haben wir das geguckt und dann ist die Rakete gestartet und ich bringe ja für das Thema sowieso etwas Begeisterung auf und das hat sie wohl auch richtig angezogen. Also es ist ganz oft, dass sie jetzt morgens kommt und sagt, Papa, können wir Raketenstart gucken? So, ja, aber es startet gerade nichts. Es ist ja immer so, ja, natürlich kann man auf YouTube einfach suchen irgendwie und irgendeine Mission sich raussuchen, die dann halt startet. Aber das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn es wirklich jetzt, also für sie wahrscheinlich schon, aber.
Ja, für die Kids total. Also Artemis damals haben wir auch aus der Konserve geguckt, weil du hattest uns die Nachricht geschickt, aber ich habe die irgendwie erst ein paar Minuten später gelesen oder eine halbe Stunde später oder so und dann so, ja, okay, muss ich dem Kind ja jetzt nicht sagen, dann gucken sie jetzt aus der Konserve, spulen den Livestream zurück. Und für sie war das dann live. Das war in Ordnung. Da haben wir tatsächlich damals sogar, hat sie dann angefangen, aus so alten Klopapierrollen und so hat sie eine Rakete gebaut. Ich glaube, das hatte ich ihr schon mal erzählt, oder? Weiß ich nicht mehr. Hat sie eine eigene Rakete gebaut, die sie dann sozusagen inspiriert von der Artemis-Mission, hat sie dann unten mit so buntem Papier Feuer ausgeschnitten, hat es daran geklebt und so, dass sie da so ein
ich glaube, das Feuer, hast du als Bild geschickt. Irgendwie kommt es mir bekannt vor.
Dass sie aus den Boostern das hatte und so. Und dann haben wir ein Video damit gedreht. Also sie hat dann ihre Rakete, hat sie noch eine Startrampe gebaut, auch aus Pappe. Und hat sie die Rakete starten lassen und ich habe das gefilmt oder wir haben das sogar, meine Frau und ich haben das mit zwei Handys gefilmt und dann habe ich das im Video zusammengeschnitten, so Multicam-mäßig und habe dann den Originalton von dem Artemis Lounge aus dem Livestream rausgeschnitten und habe den drunter gelegt. Und dann hast du halt die Geräusche von der Originalrakete und den Countdown. Es ist ja relativ einfach dann dahin zu schieben, ja, dann müssen den Ton da rausschneiden, diese paar, was weiß ich, die 30 Sekunden oder was, die entscheidenden, dann schiebst du halt den Lift-Off an die Stelle, wo sie mit dem Ding Lift-Off macht und mit ihrer Papprakete und dann, der Rest passt dann schon, ja, der Countdown vorne, hinten, das geht dann und dann hast du halt dieses Geräusch und diese Zündung und so, das klingt dann lustig. Ja, das war ganz lustig. Und daher kommt eben diese Begeisterung und deshalb war sie dann auch sehr angetan. Sie hatte dann tatsächlich auch, als wir das gespielt haben, Angst um diese kleinen grünen Männchen. Also Papa, wenn du jetzt da einen Fehler machst, ne, wenn das jetzt nicht funktioniert.
So schnell ist dann, das echt.
Das ja, ist krass, das ist ja. Super. Das ist super schnell echt dann, ja.
Ja.
Und da sitzt du da ja und denkst dir, ich kann das doch auch noch nicht, ja. Was ist denn, wenn ich jetzt abstürze und der kleine grüne Mann ist tot? Ich hatte es noch nicht ausprobiert vorher und war dann selber so ein bisschen scared. So. Also, dann habe ich was zu erklären, wenn wir den jetzt umbringen. Zum Glück haben wir ihn nicht umgebracht. Der
hat schon mal
gleichzeitig deployed und dann ist er ins Wasser gefallen mit seiner Kapsel und dann das Schiff kommt dann nicht mehr, das ihn aufsammelt, sondern das endet dann an der Stelle. Da habe ich gesagt, so, jetzt der wird dann rausgefischt, das passt dann.
Ja, sehr gut.
Ja.
Dann sollte das mal wieder kostenlos oder wenn du es zufällig entdeckst, dass es wieder günstig irgendwo vorbeikommt, sag doch Bescheid und du könntest ja vielleicht auch auf unserem Mastodon-Kanal Bescheid sagen. Und nochmal hier, weißt du, zurück und Verbindung und so, weißt du?
Wahnsinn. Diese goldenen Moderationsbrücken.
Ja. Jetzt haben wir noch eine abschließende Moderationsbrücke. Ich habe eine Kapitel mal gerade rausgeschmissen, weil ich doch nicht drüber reden will. Was schauen wir nächste Woche?
Ja, und die Frage geht direkt an dich zurück, denn du bist dran.
Ach so, das hätte sie mir ja mal vorher sagen können. Wir schauen...
wo gehen wir denn hin? Welchen Tab muss ich aufmachen?
Zu Disney Plus.
Aha. Da sind ja immer teilweise gute Sachen gewesen bisher.
Ja. Ich muss auch zugeben, ich habe nach... jetzt fällt es mir nicht ein. Ich habe nach einem
Wort gesucht.
Nach einem Film gesucht. Wakanda, genau. Wakanda Forever. Und dann habe ich festgestellt, alter Schwede, das sind 2 Stunden 43. Ich bin jedenfalls nicht der, der das aussucht. Wenn ihr das gucken wollt, dann muss das einer von euch machen.
Wakanda Forever. Ah, oh, da gab es ja den ersten Teil, den habe ich nicht gesehen. Ach, eigentlich interessiert mich das gar nicht. So nee. Dachte ich, geht der Text weiter. Aber.
Nein. Den ersten habe ich gesehen. Den fand ich richtig gut.
Echt? Okay.
Glaube ich.
Doch. Ja, von mir aus. Ich habe ihn nicht gesehen, von daher. Ich weiß es nicht.
Ja.
Okay, aber das nimmst du nicht. Das freut mich schon mal. Jetzt ist die Frage. Warte mal, dann lass mich raten.
Okay, ja. Kommst du wahrscheinlich nicht drauf.
Ant-Man and Wasp.
Nein. Gibt's den schon?
steht hier, dass ich das anklicken kann. Ant-Man and the Wasp. Ja, gibt's. Now streaming in IMAX Enhanced. Können unsere Fernseher IMAX Enhanced oder was muss ich jetzt wieder kaufen?
Ich habe keine Ahnung.
Ich dachte, wir hätten jetzt alles, aber irgendwie...
Nee, im Tasche hast du nie alles.
Verdammt. Ja, der Ton, dass ich brauche jetzt Lautsprecher an der Decke, ist mir klar geworden, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Nicht so, weil du hast auch so eine schräge Decke. Bis du das wieder zurückgerechnet hast, das ist so kompliziert.
Oh Gott, ja.
Nee, fang damit nicht an. Und eine abgehängte Decke will man ja auch nicht haben.
Ja, man könnte
also
so
nicht, dass wir im Wohnzimmer eine abgehängte Decke hätten, aber...
Ja, du bist doch ideal vorbereitet. Du kannst da...
Ich mache diese Decke nicht auf. Ich habe einfach Angst vor dem, was dahinter ist. Okay. Da können irgendwie, weiß ich nicht, 27 Wespennester sein. Da können irgendwelche Tiere wohnen. Da kann alles dahinter sein. Ich will es gar nicht angucken.
Vielleicht ist es auch Dragons hätte da früher auf der Karte gestanden. Ja. Okay, jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir gucken.
Nee, du wolltest ja weiter raten oder wolltest du nicht mehr raten?
Ach so, nee, nachdem ich jetzt mit meinem Ant-Man daneben lag, weiß ich nicht.
Okay, wir schauen See How They Run. Mystery-Komödie.
Ich habe mir immer eine schöne Kombination. Mystery-Komödie.
Der wurde mir, als ich irgendwann vor, ich glaube letzte Woche, genau, der Christoph hatte mich nämlich noch gefragt, so weißt du schon, was du vorschlägst? So. Keine Ahnung, aber ich kann ja mal gucken. Und dann habe ich angefangen zu gucken und dann war ich auch bei Disney, weil ich eben Wakanda gucken wollte, wie lang das ist und ob ich den wählen. Und dann war der bei mir direkt daneben dran. Und dann habe ich den Trailer geguckt und dann dachte ich, ach ja, das sieht irgendwie ganz nett aus, wie so ein erinnert es so ein Hauch an Amsterdam, ist ein bisschen übertrieben, ein bisschen, ja, also ich fand es irgendwie nice und deswegen wähle ich ihn.
Okay, irgendwann in den
90er. Ich habe jetzt gerade eben, muss ich ehrlich sagen, als ich hier das aufgeschlagen habe, hier, also die Seite wieder gesucht habe, bin ich über einen anderen Film gestolpert, wo ich dachte so, boah, den würdest du eigentlich viel lieber gucken, aber ich habe dem Christopher jetzt halt schon gesagt, was wir gucken. Und da wäre es echt unfair, wenn ich jetzt einen anderen Film wähle.
Ja, das wäre ein bisschen seltsam. Sam Rockwell und Saoirse Ronan, Adrian Brody, ja. Liest sich gut,
gell? Also.
1:39 ist natürlich das andere Ende der Skala von 2:30.
Das ist genau mein Ende der Skala, möchte ich sagen.
Ja. Und Sam Rockwell mit dem Oberlippenbart, der jetzt ja gerade mit, also ich weiß nicht, wer von unseren Hörern und Hörerinnen auch Bits und so hört oder zumindest diesen Tweet von Timo gesehen hat, wo sie aus dem Pre-Show-Video rausgeschnitten haben, wie der Herr Schlingel sich als Meister Eder verkleidet hat. Vielleicht sollten wir das noch verlinken.
Oh ja, wirklich lustig.
Es ist wirklich lustig und also der hat sich als Meister Eder verkleidet, weil er mit seiner Tochter als Pumuckl und Meister Eder gehen wollte. Die Geschichte nimmt dann noch eine Wendung, die man gesehen haben muss. Von daher sollten wir vielleicht diesen Post verlinken. Und es gab dann einen Tag später noch eine Version mit Untertiteln für die Preußen, die den bayerischen Dialekt nicht verstehen. Die war fast noch lustiger, weil der Untertitel, sagen wir mal, ist nicht ganz werktreu zu dem, was im bayerischen Original gesprochen wird.
Du bist auch so ein Preußer, aber selbst du hast es verstanden, oder?
Ja, ich bin mit einer Bayerin verheiratet, von daher. Und ich habe
die redet doch auch Hochdeutsch, oder?
Ja, die kann aber auch anders. Ja, und ich habe früher sehr viel im süddeutschen Raum Curling gespielt und in der Schweiz und so. Also ich verstehe die Leute da im Süden eigentlich ganz gut. Hm. Von daher, das hat schon funktioniert, aber sehr lustiges Video, muss ich sagen. Hat mich sehr erfreut. Und Teil dieses Videos, weshalb man das als Video sehen muss, ist natürlich diese Verkleidung als Meister Eder und dazu gehört ein Oberlippenbart, also ein Schnauzer.
Der sieht echt fies aus. Und ich glaube, wenn man den nicht kennt, ist das nicht so problematisch, aber wenn man den halt kennt, weil man ihn schon auf 3 bis 15 Videos irgendwie aus Bits und so mal gesehen hat, da ist das echt fies und ich möchte mal sagen, sehr ungewohnt.
Ja, ein bisschen. Und deshalb, als du gerade See How They Run gesagt hast und ich hier so in meinem Disney draufgeklickt habe, kommt da Sam Rockwell mit so einem Pornobalken, dachte ich so, das hatten wir doch die Woche erst.
Ja.
Ist mir das gerade spontan eingefallen. Ja, okay. See How They Run von Searchlight Pictures auf Disney Plus, 1:43 aus dem Jahre 2022.
In der fantastischen... Mit allen Regeln.
Ist das der deutsche Titel?
Nein, aber er folgt allen unseren Regeln. Also er ist
ach so, ja,
aus dem Jahr 2022, er ist von einem richtigen Kanal und er ist gar nicht mal so lang. Regie führte übrigens Tom George.
Der mir jetzt sagt uns der was? Mir sagt er nichts. Wahrscheinlich werde ich jetzt von irgendwelchen Kommentaren heimgesucht. Wie kannst du den nicht kennen oder so? Aber vielleicht auch nicht. Tom George. Ich habe ihn gerade mal ge-IMDb't.
Jetzt kommt irgendein Hammer raus. Nee. Und der so richtig
Nee, gar nicht. Zwei TV-Serien und dieser Film. Ist sein Known for.
Okay, das geht ja.
Der Rest ist irgendwie schon BBC-Kram.
Ah ja, ich glaube, der ist auch ziemlich britisch. Genau, das war nämlich, was mir auch noch gut gefallen hat. In der UV-Version sprachen die ein teilweise lustiges British.
Also, wenn ich jetzt nicht wirklich was übersehen habe, dann mal Kurzfilme und TV-Serien außen vor gelassen, ist das sein Regiedebüt auf dem Langfilm, auf dem Langfilmparkett. Genau, also dann ist es okay, dass wir den nicht kennen. Der ist auch noch recht jung, der Typ. Glaube ich, zumindest dem Bild nach zu urteilen.
Jetzt ist er 2 Jahre jünger als wir.
Dann hat er sich gut gehalten. Ja, es steht hier in der IMDb nicht drin, aber der sieht irgendwie in seinen 30ern aus, würde ich sagen. Genau, dann schauen wir uns dieses Werk einfach an und nächste Woche besprechen wir es. So einfach machen wir das, wie immer.
Genau.
Und damit sind wir auch am Ende unserer Liste angekommen. Haben uns wieder mal wirklich reichlich abseits dessen verplaudert, was hier auf der Liste drauf stand. Aber hey, so ist das halt. Die Kugelbahnen waren nicht Teil des Sendeplans.
Die waren nicht geplant, aber trotzdem.
Nee, auch mein Vater und seine körperlichen Gebrechen unter den Bus zu werfen, war auch nicht Teil des Sendeplans. Just happens.
Die Stimme deiner Geist, alles. Also heute ist Bob wirft die Familie unterm Bus.
Ja, nun. Ja, was auch immer. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Das war die 768, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Insofern wisst ihr, welche Nummer ihr aufrufen müsst, wenn ihr auf sneakpod.de, das ist auch für die Spotify-Hörer wichtig zu wissen, geht, um dort eure Kommentare abzuliefern, denn das ist die Seite zur Sendung. Bei Spotify werdet ihr wahrscheinlich keine Kommentare loswerden.
Oder wir lesen sie nicht, weil wir nicht wissen, wie es geht.
Ja, das könnte auch sein, ja, das würde ich nicht ausschließen wollen. Ansonsten muss ich sagen, ein Dank an die edlen Spender. Es gab Spenden diese Woche nicht nur. Also man kann uns unterstützen, indem man natürlich bei Patreon Abonnent wird. Das bringt uns natürlich was dafür, dass wir von euch unterstützt werden. Euch bringt das nur das wohlige Gefühl im Bauch, dass ihr uns unterstützt habt. Da gibt's jetzt keinen Sondercontent oder sowas, wie das manche andere Podcasts machen. Aber es gibt auch sonst bei uns auf der Webseite den Punkt Spenden, Kuchen, DVDs, irgendwas oder so steht da drauf, wenn man uns auf anderem Wege unterstützen wollte. Und das hat diese Woche ein Hörer getan und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen.
Okay, vielen Dank.
Genau. Und damit machen wir einen Deckel drauf auf die 768. Danken fürs Zuhören und würden hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es in der 769 See How They Run geht. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.